Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Numero 116.
Hallo.
Most Wanted ist zurück. Wir sprechen regelmäßig schon über die Spiele, die wir gerne sehen wollen im nächsten Jahr, um dann zu bemerken, dass die Hälfte dieser Spiele leider nicht rauskommt in dem Jahr, in dem wir erwartet haben. Aber
das kann auch diesmal wieder passieren.
Exakt, das hält uns aber nicht davon ab, es dieses Jahr ebenfalls wieder zu machen. Wir machen es dieses Jahr ein bisschen früher als sonst. Normalerweise machen wir das eher so im nächsten Jahr bereits.
Manchmal und auch, wenn schon die ersten Spiele draußen sind.
Aber ja, genau. Und man muss auch sagen, wir machen das jetzt diese Aufnahme findet jetzt einen Tag vor der Ausstrahlung der Game Awards statt. Das heißt, es ist auch noch gut möglich, dass morgen eine Handvoll Spiele angekündigt werden für das Jahr 2022,
also
wir jetzt nicht hierbei
haben. Wir merken es vor die Release-Termin-Ankündigung von 2022 für Final Fantasy 16 wird jetzt hier nicht berücksichtigt. Der PC-Port von Bloodborne wird nicht berücksichtigt, genauso wie das Sequel.
Exakt. Wobei ich auch Bloodborne, also wenn jetzt Bloodborne in Most Wanted 2022, obwohl doch, würde ich es gelten
die lassen. Die PC-Version wäre bei mir voll in Most Wanted.
Ja, ich würde es gelten lassen. Aber ich glaube, das ist gar kein so großes Problem, dass wir da die Spiele jetzt schon ein paar Spiele nicht dabei haben werden, weil das ja keine komplette Liste ist. Ganz im Gegenteil. Da kommt einiges auf uns zu nächstes Jahr, von dem wir jetzt bereits wissen.
Ist mehr als genug zum einen und zum anderen.
Genau.
Wollen wir über die Sachen reden, auf die wir uns persönlich freuen.
Genau.
Und nicht über alles.
Genau, deswegen habe ich eine recht große Liste und habe mir dann innerhalb dieser Liste noch mal ein paar fett markiert, um innerhalb der Spiele, auf die ich mich freue, dann wirklich ein paar zu erwähnen, auf die ich mich dann so am meisten freue oder die ich am spannendsten, am interessantesten finde. Und ich fange einfach mal selbst an dieses Mal.
Ja,
normalerweise lasse ich dich anfangen. Heute mache ich es einfach mal, lieber Tom, um über Katzen zu sprechen. Du weißt, ich bin großer Katzenfan und dachte mir einfach, ich beginne diesen Cast deswegen auch einfach mit einer Katze in Form des Videospieles Stray, das während des Anfangs, in der Mitte des Anfangs 2022
der Mitte des Anfangs?
Erscheinen soll.
Also am Februar.
Anfänglich 2022. Hat das ein festes, ich habe gar kein festes Release-Termin gefunden.
Nein, soweit ich weiß, hat Stray keinen festen.
Genau, ich hoffe nicht im Februar, weil ich habe hier ungefähr 38 andere Spiele stehen, die im Februar bereits erscheinen. Aber irgendwann am Anfang des Jahres soll Stray erscheinen. Das ist ein Action-Adventure mit Open-World-Elementen. Ich weiß noch nicht ganz, was das heißen soll. Wo man ja auch schon einiges an Gameplay gesehen hat im letzten Trailer. Man spielt wirklich eine Katze, eine herumstreunende, die so ein bisschen diesen kleinen Rucksack hat und ihre Familie sucht. Und man hat einen kleinen Roboter, mit dem man dann mit seiner Umgebung interagieren kann, wo man so ein bisschen die Möglichkeit bekommt, auch mit der Welt zu kommunizieren. Denn erneut, du bist eine Katze, die können das nicht so gut. Und die Welt selbst ist nicht etwa einfach bevölkert von normalen Menschen, sondern von Robotern. Es findet dann auch noch in so einer seltsamen Sci-Fi-Welt statt, wo überall nur Roboter unterwegs sind. Und ich finde, das sind so, die hatten eine Idee und das hätte mir schon gereicht, das hätte ich schon cool genug gefunden. Aber dann haben die immer noch zwei, drei weitere Ideen da drauf gepackt, dass es halt so ein Plattformer-Ding ist, mit dann auch noch diesen Roboterwesen. Das finde ich endlos interessant und spannend.
Ist bei mir auch in der Liste, weil ich mich da auch sehr drauf freue, weil ich eben auch diese Kombination total mag. Aus einem sehr sympathischen, ungewöhnlichen Helden und dann diesem cyberpunkigen Szenario, durch das du da gehst, das auch trotzdem sehr geerdet wirkt, vielleicht auch durch die Perspektive, weil du halt immer so, weil du so klein bist als Charakter in diesem Spiel. Und ich mag diesen, also Trend würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen, aber ich mag diesen Trope von einem realistischen Tier, das dann aber so ein paar Fantasy-Einschläge bekommt, weil es halt Sachen macht, die nicht eine normale Katze macht. Und das erinnert mich dann so ein bisschen an Moss, wo du halt eine Maus spielst, aber halt in einem Fantasy-Szenario, aber die halt auch relativ realistisch aussieht, dann aber auch so süß animiert ist. Da geht es ein bisschen mehr in die anthropomorphe Richtung. Das macht ja Stray, soweit ich weiß, jetzt nicht.
Nee, da ist es, glaube ich, auch einfach eine Katze. Mit
einfach
Rucksack.
Eine Katze, genau. aber da freue ich mich sehr drauf. Das sieht so toll aus. Ich hoffe, dass das Versprechen der Fantasie, die man von diesem Spiel hat, erfüllen kann.
Ein bisschen Zuversicht gibt mir, dass der Publisher Annapurna ist, auch wenn das jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen nachgelassen hat mit der kompletten, wo ich mich komplett drauf verlassen habe. Die haben so mit, vor allem 2020 mit so Sachen wie Marquette oder auch Last Stop oder 12 Minutes, also 20 und 21 auch so ein paar Sachen rausgehauen, wo ich dann etwas kompliziertere Gefühle zu hatte. Aber nichtsdestotrotz gibt mir das immer ein bisschen Zuversicht und ich starte erstmal mit ein bisschen Zuversicht.
Ja, sie machen ja auch so eine bestimmte Art von Projekt bei Annapurna und das passt da immer noch voll rein. Und ja, bei mir war es ja auch so, ich fand ja 12 Minutes, also ich finde das Spiel scheiße. Mhm. Ich finde das richtig scheiße,
ja,
das Spiel. Aber,
ja, ja. Dafür aber muss ich auch sagen, es war ja nicht das Aktuellste. Wir haben gerade erst Solar Ash rausgebracht, was ja jetzt wieder sehr gut ankommt insgesamt.
Ja, habe ich aber auch, ankommt. Ich wollte gerade sagen, sehr gut hätte ich. Ich habe jetzt auch schon ein paar Leute gesehen, die gesagt haben, ja, es ist nett, aber geht halt nicht darüber hinaus. Also es reicht nicht an das ran, was Hyper Light Drifter damals als Rezeption bekommen hat von dem, was ich gesehen habe. Aber ich habe es nicht selber gespielt. Aber 12 Minutes habe ich selber gespielt. Aber wie gesagt, das Konzept finde ich ja trotzdem total cool. Und ich will ja, dass die weiterhin solche Sachen machen, auch wenn mal eine Niete dabei ist. Also ist mir dann auch egal.
Ja, 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 würde ich auch sagen. Und ich glaube nicht, dass Stray eine Niete wird. Vielleicht kann es nicht ganz sein Potenzial am Endeffekt komplett ausnutzen. Aber ich glaube, etwas Spaß findet man da ganz sicher dran, lieber Tom.
Genau, und dann kommen wir mal zu einem Spiel, das, bei dem ich noch zweifle, wie viel Spaß man daran findet, aber es ist trotzdem eins meiner Most Wanted, nämlich Pokémon, das am 28. Januar erscheint, Pokémon Legends Arceus und oder Pokémon Legenden Arceus. Und das ist eines der spannendsten Pokémon-Projekte, die wir so hatten in den letzten Jahren. Wir hatten allein in diesem Pokémon Snap und das Remake von Diamant und Perl. Mhm. Und letzteres war sehr erwartbar oder dann auch sehr unambitioniert, sag ich ja immer. Und dann, wie sich herausstellt, tatsächlich auch recht buggy gegen Ende. Das habe ich jetzt nicht selbst erfahren, weil soweit habe ich es nicht gespielt, aber ich habe diverse Sachen gelesen und es ist wirklich krass, was dann teilweise auch nicht funktioniert einfach in diesem Spiel und was noch gepatcht werden muss. Und wenn ich realistisch rangehe, wenn ich wirklich sage, okay, das ist jetzt das, auf das ich wetten würde, dann würde ich darauf wetten, dass Pokémon Legenden Arceus nicht unbedingt ein gutes Spiel wird. Ich finde zwar, der letzte Trailer, den wir gesehen haben, sah deutlich besser aus als das erste, was wir gesehen haben zu dem Spiel.
Ja.
Aber immer noch nicht auf eine Art, wo ich sage, okay, ich verstehe es jetzt komplett. Und ich sehe total, wie mich das 30, 40 Stunden an den Bildschirm fesselt. Sondern ich denke mir immer noch, die Welt ist nicht sehr einladend, rein optisch. Und ich verstehe immer noch nicht ganz, wie ihr ein ganzes Spiel damit füllen wollt. Und ich sehe halt diverse so abzuarbeitende Aufgaben im Interface, die mir eher Angstschweiß ins Gesicht treiben. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst vor diesem Spiel. Aber ich freue mich trotzdem drauf, weil es halt mal was ganz anderes, also ganz, an Anführungszeichen, was ganz anderes ist als die bisherigen Pokémon-Spiele.
Was das für mich wirklich runtergekriegt hat von der Liste, ist jetzt das Wissen, dass Most Monster Hunter ist. Dass es halt kein Open-World Breath of the Wild-artiges Spiel ist, wie das zuerst versprochen wurde, sondern oder durch den Trailer versprochen wurde, durch die Art und Weise, wie der Trailer sich präsentiert hat, wurde schon sehr eindeutig so diese Verbindung hergestellt. Mittlerweile wissen wir ja, nee, das ist so ein missionsbasiertes Monster Hunter-Spiel, wo du dann zurück in die Basis gehst und dann zurück in eines der Gebiete und dann machst du dir eine Aufgabe und dann gehst du zurück in die Basis. Und alles, was ich dann davon gesehen habe, hat mich bisher überhaupt gar nicht angefixt. Ich glaube, das ist das Spiel, wo du jetzt wirklich, also das ist so ein bisschen der Test, wie weit du das Kern-Pokémon-Konzept, das ich jetzt einfach mal mit dem Kampf verbinde, spannen kannst, um zu sehen, ob das immer noch das Pokémon, die Pokémon-Faszination mit sich trägt.
Ja.
Ich persönlich habe da jetzt wirklich kein großes Interesse mehr dran. Ich werde es sicherlich auch spielen, weil ich es interessant auch finde. Aber dieses Projekt hat nach seinem ersten Trailer, wo man dann erst viel Potenzial sieht, dann von der Grafik enttäuscht ist und dann ist die Grafik wieder besser, aber dann erkennt man, dass es ein ganz anderes Spiel ist, als ich eigentlich will oder als ich erwartet habe.
Ja.
So viel schon wieder hinter mir, dass ich da keine Vorfreude mehr groß verspüre, ehrlich.
Es weckt ja sehr mit Absicht die Breath of the Wild.
Ja.
Diesen Vergleich. Und ich glaube, ein bisschen was davon wird schon am Ende irgendwo drinstecken. Oder mich würde zumindest sehr wundern, warum man sonst diesen Vergleich wecken würde, wenn es am Ende komplett so dieses etwas limitiertere ist, wie es Monster Hunter ist. Aber selbst Monster Hunter, das Konzept kann ich mir auch mit Pokémon vorstellen. Rein von der Missionsstruktur hätte ich jetzt per se auch nichts dagegen. Aber wie gesagt, bei mir ist es einfach so, ich habe noch nichts gesehen, was mich jetzt komplett überzeugt. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen, die ich super cute finde.
Ja.
Wie dieses Fukano-Redesign, was da rumläuft in dieser alten Welt, in der man unterwegs ist und so. Das finde ich cool. Aber darüber hinaus gar keine Ahnung. Es ist halt so eines dieser Spiele in der Reihe von Titeln, die bisher keine Open World haben, kriegen eine Open World. Wir hatten jetzt Halo Infinite, wir bekommen Pokémon Legenden und wir bekommen dann noch Elden Ring.
Wie gesagt, ich glaube nicht. Also von dem, was ich von dir verstanden, glaube ich nicht, dass das eine Open World ist.
Naja, verhältnismäßig so, zu dem, wie, ich glaube, da ist Halo Infinite vielleicht ein ganz guter Vergleich.
Das ist eine Open World.
Ja,
aber
ja,
da bist du ja auch in der offenen Welt einfach. Und von dem, was ich Ich will nicht viel sagen, weil ich habe mich da jetzt nicht tausende Stunden.
Also ich habe nicht.
Von dem, was ich bisher verstanden habe, hast du eine Hub-Welt, von der du genau in Monster Hunter in eines der Gebiete reist, dann das machst, was du machst und dann zurück in dein Hub-Dorf gehst. Und wenn es das ist, dann würde ich es nicht als Open World bezeichnen, aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen offener halt gestaltet.
Genau, es kommt ja sehr auf die Welt an, die du.
Genau, dass die ja vielleicht dann doch connected ist und nicht von so wie Monster Hunter. Genau, dann würde ich es doch. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt auch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Aber ist doch wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht so wichtig, weil im Endeffekt, das ist der Unterschied, ein Ladebildschirm.
Naja, aber auch so ein bisschen das Bewegungskonzept, weil in Pokémon hast du ja auch eine Welt, die du bereist, die dann aber sehr linear abgesteckt ist, bestimmte Orte, in denen du erstmal nicht hin kannst und sie sind verbunden durch quasi Gänge, die sich manchmal öffnen und so. Und da jetzt wirklich was zu haben, wo du sehr diagonal in alle Richtungen kannst und so, das wäre schon nochmal ein anderes Gefühl.
Ja. Ich würde mich freuen, wenn es ein Pokémon-Spiel ist, was mich mal wieder richtig begeistern kann. Deswegen
Januar schon.
Interessiert genau blicke ich da auch drauf.
Es angeblich, ist, falls es nicht nochmal
verschoben. Hatte ich sogar schon genaues Release-Datum.
28. Januar.
28. Januar, ja. Sehr, sehr schön. Ich hau als nächstes an, würde ich zum Spiel gehen, was kein genaues Release-Datum hat, was einfach nur als 2022-Titel angepeilt ist. Und ist auch so ein Spiel, wo ich jetzt noch nicht sagen kann, oh, da freue ich mich mega drauf, weil das wird das beste Spiel aller Zeiten. Dafür wissen wir noch viel zu wenig darüber, nämlich Avatar von Tears of Pandora. Ich bin immer noch Avatar-Fan. Ich habe Avatar seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Aber also ich liebe diesen Film tatsächlich, einfach von meiner damaligen Filmerfahrung, die ich hatte den Film noch 2-3 Mal gesehen und immer habe ich den gleichermaßen geliebt tatsächlich, einfach weil ich diese Welt so grandios und schön und kreativ finde, aber auch weil ich die Action so toll gedreht finde, die Musik finde ich toll, einfach als Blockbuster-Ding. Und ich mochte damals das eine 360-Spiel, was okay war im besten Falle, aber jetzt auch nicht mega geil. Aber selbst das hat mich schon irgendwie unterhalten.
Ist auch nicht rückwärtskompatibel, oder? Ist das rückwärtskompatibel?
Oh, das weiß ich nicht. Gar keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen, aber weiß ich nicht. Und jetzt kommt dieses Avatar-Spiel von Massive Entertainment und Ubisoft. Ein Ego-Spiel, also Ego-Perspektive, was total weird sofort erscheint und was mir so sehr die Befürchtung gibt, ja okay, dann bemerkst du nur, also woran bemerkst du dann, dass es ein Avatar-Spiel ist, wenn du wahrscheinlich dann mit einer Waffe in der Ego-Perspektive durch diese Dschungel läufst, dann müssen sie halt viel in das Worldbuilding reinhauen. Das wird dann ja hundertprozentig ein Open-World-Spiel, weil sonst würde es Ubisoft nicht machen. Gibt es viele, viele Fragezeichen. Aber ich habe extrem Bock, auf die Filme. Da freue ich mich seit 20 Jahren drauf, dass die kommen jeden Moment, wenn die erscheinen. und ich habe auch extrem Bock, dann selbst in diese Welt mich nochmal hineinzubegeben und den Film auch nochmal zu gucken, den ersten, weil es jetzt wirklich lange her ist, dass ich es das letzte Mal gemacht habe. Und das ist so das Spiel, wo ich bereit bin, viel zu verzeihen. Das weiß ich jetzt schon. Wenn es diese Welt schön baut und mir einfach eine langweilige, offene Welt bietet, die mich okay unterhält, aber nicht aktiv abstößt, dann habe ich, glaube ich, mit dieser Spielwelt, wenn die so hervorragend designt ist und so abwechslungsreich, wie das im Film der Fall war und in den kommenden Filmen versprochen wird, dann kann ich da, glaube ich, auf jeden Fall Spaß mit haben.
Ja, bei mir ist das. Also Vorfreude ist dann nicht, ich bin interessiert dran irgendwo, genauso wie an der Zukunft von Avatar an sich, weil James Cameron halt wirklich sein Handwerk versteht und sehr weiß normalerweise, was er macht. Und es ist super weird, dass, wie sehr er in dieses Projekt jetzt eingestiegen ist.
Ja, sein Lebenswerk. Ich meine, Avatar 2 und 3 sind ja von dem, was wir wissen, schon fertig. Und jetzt auch schon seit längerer Zeit, wurde wegen Covid immer wieder verschoben.
Finde ich
verrückt. 3 und 4 macht er gerade. Und es ist halt, also sowas gab es noch nie. Und allein das gibt mir Vertrauen, dass halt dieser Mann, dieser Typ, der halt echt ein Genie ist im Filmbusiness, so viel Zeit seines Lebens da reinbuttert. Der 20 Jahre seines Lebens mittlerweile fast. Interessiert ist man, glaube ich, so oder so.
Ich weiß nicht, ob mir das Vertrauen gibt, aber ich bin halt bei Avatar nicht so drin, dass ich jetzt auch denke, die Welt ist jetzt irgendwie so krass, dass ich die unbedingt entdecken möchte oder so, weil finde ich da auch ähnliche andere Welten gibt, wenn ich dann an Xenoblade Chronicles denke oder so. Und deswegen ist so, ich hoffe oder ich freue mich sehr, dass Massive da mal was anderes machen können. Und bin aus der Sicht sehr gespannt drauf.
Ja.
Was können die noch machen neben Division? Division 2 ist sehr gut angekommen, von dem, was ich immer gehört habe, auch wenn ich es nicht selber gespielt habe. Aber das Avatar-Szenario ist, finde ich, deutlich spannender, als irgendwo in Manhattan oder Washington in Militär-Tom Clancy-Klamotte rumzulatschen.
Avatar ist übrigens 12 Jahre alt. Wollte ich nur noch mal kurz
Ich glaube, das war meine erste Blu-ray.
Oh.
Ja, ich glaube, das war, hinkommen, ja. Weil mein erster Blu-ray-Player war eine PlayStation 3. Mhm. Und die habe ich mir, obwohl, nee, es kann nicht die erste gewesen sein, weil das kam ja 2009.
Der Film kam Ende 2009, dann die Blu-ray wurde dann so irgendwie im Februar, März 2010 ja, nee, vielleicht. Dann,
eigentlich müsste ich andere davor gehabt haben, aber es war auf jeden Fall eine der ersteren. Mhm. Und es war halt so ein Showpiece für den ersten HD-Fernseher.
Ja, auch, und wie, die Blu-ray davon war damals unglaublich. Der Film sieht immer noch gut aus, aber nicht überzeugt von, einfach von den paar Szenen, die ich immer mal wieder sehe.
Ja, gut, das finde ich auch. Ja, gut aussehen tut das schon. Ich habe neulich mal ein Video-Essay gesehen darüber, wo es genau um diese Diskrepanz geht zwischen Kinoerfahrung und Fernseherfahrung zu Hause und so. Und da habe ich mich zumindest ein bisschen wiedergefunden, aber halt nicht komplett. Und ja, ich habe den aber auch schon seit damals,
ja, ja.
Also seitdem er auf Blu-ray erschienen ist, habe ich ihn nicht nochmal gesehen.
Ich freue mich, den nochmal zu sehen, bevor dann der nächstes Jahr, wahrscheinlich jetzt das Sequel, ins Kino kommen soll. Und dann soll ja dieses Jahr, nee, nächstes Jahr passend dazu auch Avatar Frontiers of Pandora erscheinen. Mal gucken, ob es dann wirklich passiert, lieber Tom.
In der Tat.
Ja, das ist ein Spiel, wo ich ganz gut mir vorstellen kann, dass wir das erst 2023 sehen.
Ja.
Ist ja auch egal, kommen ja für die nächsten für das nächste Jahrzehnt kommen ja alle zwei Jahre neue Avatar-Filme raus. Also du kannst es ruhig verschieben, du bist immer im Avatar-Release-Zeitraum, ist fein.
Ich möchte mal ein Spiel reinschieben, was auch, glaube ich, nur so früher als angepeiltes Release-Datum hat, nämlich Eye des Omnium Files, The Nirvana Initiative, wo ich mich immer noch frage,
schlechter Name.
Nirvana Initiative einfach statt einfach nur zwei. Ja. Nirvana Initiative ist halt N-I, Ni, und Ni ist japanisch für zwei. Vielleicht ist das der Grund.
Ja, aber dann, also was du halt machen müsstest, ist The Somnium Files ersetzen. Jetzt hat es 200 Titel und das ist furchtbar. Das heißt, I, The Somnium Files, The Nirvana, auch noch zwei mit The, was du hättest machen können, oder ich weiß gar nicht, ob Nirvana Initiative ein The hat, ist auch egal. Ich finde halt, nicht, du hättest das I, The Nirvana Initiative oder I, 2 Nirvana Initiative oder sowas nennen sollen. Ja. Ich vergesse diesen Namen alle zwei Tage.
Es ist auch kein guter Name, aber es ist hoffentlich ein gutes Spiel. Ja. Wir spielen die Partnerin von Date, deren Namen mir gerade kurz
entfallen. Makoto oder sowas? Warte, ich guck mal kurz nach.
Shame on me, holy shit. Irgendwas mit M, ja. Guck mal nach, das will ich jetzt wissen. Weil sie war hervorragend.
Kriegen wir schon mal ein bisschen weiter.
Charaktere in dem Spiel. Und ja, wir haben das ja zusammen bei Tempto 3 durchgespielt und waren begeistert, nicht nur vom Grundmysterium und
Mizuki,
genau. Und wie sich das aufgebaut hat und wie wir mitgerätseln konnten und wie das Spiel immer so bei uns war die ganze Zeit. Also es hat sich nie angefühlt, als wäre es uns entglitten auf die Art und Weise. Und dann aber auch wesentlich spannenderes Gameplay-Grundgerüst als die vergangenen, also zumindest als das Spiel davor, nämlich das letzte Zero Escape-Spiel, für mich persönlich zumindest, und auch wesentlich bessere Präsentationen.
Oh ja.
Und da drauf aufbauen zu können, finde ich richtig, richtig spannend.
Ich auch. Ich bin da sehr, sehr, sehr gehypt drauf. Es ist so ein bisschen gerade, ich habe jetzt schon ein paar Mal die Vermutung gelesen und ich mag die grundsätzlich, dass es kein Sequel zum Hauptende ist von I, sondern ein Sequel ist für eines der anderen Routen The Somnium Files. Genau, absolut, warum nicht? Ich bin mir auch sehr sicher, dass sie da sehr bewusst mitspielen könnten, wenn sie wollten.
Ich finde auch, I, The Somnium Files braucht kein Sequel.
Überhaupt nicht.
Nee. In der Geschichte, die es erzählt, das macht auch jetzt nicht groß noch was auf, wo du denkst, okay, da muss jetzt ein Nachfolger kommen, der mir das klärt, sondern wir waren ja sehr happy mit dem Ende, das wir bekommen haben.
Das ist also so ein langes und da wird alles erzählt, was sie erzählen wollten. Und
deswegen bietet sich das ja umso mehr an, zu sagen, okay, wir nehmen einfach theoretisch ein anderes Ende.
Und ich finde das auch, ich finde es auch super toll, dass du jetzt halt Mizuki spielst, wie du selbst sagst, weil das dem, ne, wie gesagt, das ist kein Spiel, wo man jetzt sagt, das braucht sofort ein Sequel, aber dass es diesen anderen Hauptcharakter hat, gibt ihm sofort ein bisschen was Frisches. Und das mag ich auch. Absolut. Auf dem Cover ist auch ein bisschen der alte Hauptcharakter darauf versteckt, was, wenn man den ersten Teil zu Ende gespielt hat, direkt Fragen aufwirft und das interessant macht. Ich bin da sehr, sehr heiß drauf. Wenn es in irgendeiner Art und Weise schafft, die Faszination des ersten Teils, dieses endlos beknackte Storytelling zusammen mit einer ehrlich emotionalen und nahegehenden Charakterisierung zusammenzubringen, dann wäre es das ein voller Erfolg. Ganz ehrlich, ich wäre aber auch schon zufrieden, wenn sie nur eins von beiden schaffen. Ich freue mich darauf, nochmal in diese Welt abtauchen zu können und erwarte jetzt nicht einen Hit wie den ersten Teil, sondern ich erwarte einfach erstmal, was hoffentlich grundsolide ist und würde mich dann schon glücklich machen.
Ja.
Und alles Weitere wäre dann so Kirsche on top.
Wir hatten ja schon bei Eye des Omnium Files gewisse Erwartungshaltungen basierend auf Zero Escape und jetzt hast du natürlich auch eine andere Erwartungshaltung, wenn du schon weißt, okay, der erste Teil war super.
Ja.
Und ich habe halt ein bisschen Angst davor, weil bei Zero Escape fand ich den ersten Teil halt immer noch am besten und nicht unbedingt die Sequels, die immer weirder wurden. Und das, ich hoffe, dass das hier nicht passiert.
Ich glaube es nicht. Dafür sieht das alles zu. Also, ne, diese Sequels von Zero Escape sahen alle schon so anders auch aus.
Das stimmt.
In seiner
Das hier sieht Optik. Sehr kohärent wie ein
Sequel. Exakt. Aus, das sieht schon fast wie ein Add-on aus. Also allein aus der Präsentationsperspektive, was ja voll Sinn ergibt. Und vom Namen her. deswegen bin ich da auf jeden Fall interessant drin. Ich habe es nicht als eigenes. Ja, furchtbar. Ich habe es nicht als eigenes Spiel hier aufgeschrieben, aber dazu passend würde ich zumindest auch nochmal, wir haben ja gerade im normalen Hooked FM Podcast darüber erst geredet, Enigma Arc. Archives Raincoat, ein ebenfalls genauso furchtbarer Name, erwähnen. Das nämlich auch von, beides von Spike Chunsoft gepublished. Und das ist dann das inoffizielle Sequel zu Danganronpa, so wie AI, das inoffizielle Sequel zu Zero Escape ist, von den jeweiligen Machern. Und das macht mich sehr, sehr happy, dass ich einfach diese beiden Erschaffer weiter mit ihren Projekten sehe und mich da auch bei beiden auf etwas wirklich, freuen kann.
Das ist auch wirklich cool.
Ja. Damit bin ich ja schon wieder dran. Ich glaube, ich mache mal eine ganz scharfe Abbiegung nach links und möchte ein Rennspiel erwähnen, nämlich Grid Legends, lieber Tom.
Ja, habe ich bei mir auch stehen.
Muss man, glaube ich, erwähnen. Weiß ich jetzt schon, dass ich sehr darunter leiden werde, dass das am gleichen Tag wie Elden Ring erscheint, weil es natürlich auch komplett untergehen wird in der Wahrnehmung und in der Besprechung da draußen. Weiß ich nicht, ob dem Spiel das wirklich schaden wird, weil ich weiß gar nicht, ob es so viel zu besprechen geben wird. Es kommt ganz darauf an. Es kommt ganz darauf an, was der Story-Mode ist.
Ja.
Weil der von F1, der hat mir ja wirklich ganz gut gefallen, ohne dass ich den durchgespielt habe, aber der hat auch diverse Schwächen. Also der ist jetzt kein großartiger Story-Mode. Und ich befürchte jetzt halt, dass sie das Gleiche machen mit Grid Legends, dass sie dann sehr austauschbare Rennen dazwischen packen und diese Story-Sequenzen dann recht kurz und recht, wie soll ich sagen, losgelöst vom Renngeschehen sind, ja. Das ist eine der größten Schwächen bei der Formel 1, dass du eine Storyline hast, eine komplett lineare, die erzählt wird und dann sagen sie dir für diese Storyline, du musst jetzt schaffen, auf den 8. Platz zu fahren, irgendwie noch dieses Rennen da irgendwie was rauszuholen, aber dann fahr ich stattdessen auf den 1. Platz, aber keiner reagiert darauf, sondern die Leute alle reagieren exakt immer noch so, als ob ich auf den 8. Platz gefahren wäre.
Du musstest es dynamisch machen, sonst funktioniert es eigentlich nicht.
Genau, und das machen sie ja, können sie offensichtlich natürlich auch nicht so richtig machen, wenn sie Live-Action Cutscenes bereits abgedreht haben. Das heißt, da kommt es dann sehr darauf an, eine gut strukturierte Kampagne dir zu bieten, wo die Ziele klar sind, wo du nicht die Möglichkeit hast, so ganz krass davon abzuweichen, aber es trotzdem spannend bleibt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob die das hinbekommen.
Ich glaube schon, dass es möglich ist, eine dynamische Kampagne zu machen. Du müsstest einfach sehr viel produzieren, von dem du weißt, dass es der Spieler nicht sieht.
Das stimmt,
wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir produzieren quasi eine Story-Version für, wenn du im Mittelfeld landest, eine für erste Plätze und eine für letzte.
Aber es würde halt natürlich, das halte ich halt für sehr, sehr schwierig, weil ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass du dann eine trotzdem lineare Geschichte mit einer Spannungskurve bauen kannst, weil die Geschichte würde ja in völlig unterschiedliche Richtungen gehen, je nachdem, ob du erster oder letzter wirst. Da kannst du ja nicht die gleiche Geschichte mit unterschiedlichen Dialogen bauen.
Du könntest zwischendrin halt so Sachen wirklich fest skripten, die du nicht interaktiv selbst spielst, wo dann gesagt wird, und hier hattest du dann einen Unfall und deswegen bist du nochmal zurückgesetzt worden oder sonst irgendwas.
Weißt sure. Ja.
Also ich glaube, es geht schon. Ich glaube, es ist schwierig, vor allem, wenn man mit Live-Action arbeitet.
Ich glaube nicht, dass das Grid Legends
das ist. Ich glaube auch nicht, dass es das sein wird. Finde ich aber nicht schlimm. Ich erwarte eigentlich, dass es so ein lineares Ding wird, was hoffentlich möglichst theatralisch und albern wird.
Dieser Ankündigungstrailer hat da viel versprochen.
Ja, eben.
Ich muss meine Hoffnung wiederholen, dass da sich zwei Männer küssen. Dieser Trailer verspricht mir das sehr, dass da zwei dieser sehr leidenschaftlichen Fahrer, die gegeneinander antreten, sich irgendwann auf den Mund küssen werden. Wenn nicht, werde ich sehr enttäuscht sein. Aber ich habe dann hoffentlich mehr als 2-3 Stunden Zeit, um das herauszufinden, weil das ist auch ein bisschen meine Befürchtung, dass das so ein ganz kurzes Ding ist, irgendwie, wegen der Live-Action.
Leider oft.
Ich habe da noch ein paar Befürchtungen zu, aber ich glaube, selbst wenn die meisten Befürchtungen eintreten, werde ich immer noch Spaß damit haben.
Ich freue mich ja ehrlich gesagt auch ein bisschen auf Gran Turismo 7, was ja hoffentlich auch im nächsten Jahr erscheint. Weil ich ja mal Gran Turismo Sport so ein bisschen reingekommen bin, aber dann halt nicht so ganz, weil es sich dann doch noch zu fremd irgendwie angefühlt hat. Und dann mal so dieses aktuelle Gran Turismo, da hätte ich auf jeden Fall vor einzusteigen. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich klappt. Aber das fände ich mal spannend, dass Sony jetzt quasi mal wieder dran sind mit Gran Turismo und Forza Motorsport 8.
Heißt nur Forza Motorsport.
Ach, nur Forza Motorsport. Das kommt bestimmt auch im nächsten Jahr.
Das hat noch keinen Release tatsächlich, aber es würde Sinn ergeben, wenn es nächstes Jahr, also eigentlich hätte es ja schon letztes Jahr erscheinen müssen, hat
kommt bestimmt
dann nicht, aber das ja, würde dann Sinn ergeben. Gran Turismo 7 erscheint übrigens plan jetzt am 4. März und Grid am 25. Februar, auch sehr nah. Ich kann leider, ich habe keine Emotion zu Gran Turismo, weil ich hatte nie großen Spaß daran, weil ich das gespielt habe. Weder mit 5 noch mit 6 noch mit Sport, da war ich dann immer raus. Deswegen bin ich da, glaube ich, auch jetzt schon von Anfang an ein bisschen raus.
Das ist ja auch das klinischste dieser Rennspiele, aber weiß nicht. Irgendwie habe ich gerade Interesse daran, mal das neue Gran Turismo dann zu spielen.
Dann kannst du das, dann kannst du den großen Hooktest dazu produzieren und das überlasse ich dann dir.
Ich weiß nicht, ob ich dazu qualifiziert genug bin. Es wäre eine eigene Perspektive auf jeden Fall. Wollen wir einfach mal Elden Ring, jetzt haben wir es schon ein paar Mal genannt, jetzt
können
wir mal drüber reden. Wir haben ja jetzt die letzte Berichterstattung, also du bist ihr ein bisschen ausgewichen. Mhm. Ich habe zumindest den letzten Gameplay-Trailer gesehen und ich glaube, so viel Zeit müssen wir hier damit nicht verbringen. Ihr wisst, weshalb wir diese Spiele mögen. Ihr wisst, dass wir uns drauf freuen. Ihr freut euch genauso drauf, die meisten von euch zumindest gefühlt. Und das wird hoffentlich wieder richtig groß. Nachdem ja, also ich meine, die letzten Spiele von From Software waren halt Sekiro zum einen und Dark Souls 3 zum anderen. Und das sind beide Spiele, die ich mag, aber die mich jetzt nicht so sehr begeistert haben wie davor Bloodborne oder zum Beispiel das erste Dark Souls. Und ich hoffe, dass Elden Ring das wieder kann. Und ich glaube auch, dass es das Potenzial dazu hat.
Ja, ich bin da ja noch, bin ich ja ein bisschen anders, weil ich liebe ja Dark Souls 3 und mag Sekiro noch ein bisschen weniger als du. Deswegen bin ich da, ich bin hin und her gerissen bei Elden Ring. Jetzt nicht, ob ich mich da überhaupt drauf freue, aber wie sehr ich mich da drauf freue. Denn ich bin erstmal sehr optimistisch dabei, dass es einfach sehr aussieht wie ein Sequel zu Dark Souls 3. Es sieht halt aus wie Dark Souls 4 in seinen Animationen, in seiner Präsentation. Könnte es einfach Dark Souls 4 heißen und keiner würde irgendwie sich wundern. Es
hätte 3 Jahre danach kommen können.
Und exakt.
Würde man voll glauben.
Würde absolut dazu passen. Ja. Was mich sehr optimistisch stimmt, weil ich Dark Souls 3 so sehr liebe. Aber dieser Open-World-Aspekt muss ich halt sehen. Also das, was ich davon gesehen habe bisher, fand ich halt super cool. Ich habe, auch wenn ich größtenteils ja dem Marketing bisher dann ausgewichen bin nach den ersten Trailern, ich habe zum Beispiel die Footage gesehen, was ganz am Anfang des letzten Gameplay-Trailers passiert, wo dieser Drache aus dem Horizont angeflogen kommt, was halt sofort ein Gefühl für die Größe dieser Spielwelt gibt, weil der wirklich von so weit weg angeflogen kommt, einfach landet und das alles komplett flüssig passiert. Da verstehe ich dann sofort so, ah, okay, das kann cool sein. Aber jetzt habe ich auch gerade erst Halo Infinite durchgespielt. Und wenn das dann, wenn man dann dahin geht, also jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das voller Icons ist, die du dann abarbeitest, aber wenn diese Welt jetzt einfach eine große, recht leere, miteinander verbundene Levelstruktur bedeutet, dann verstehe ich, dann kann es auch schnell einfach Filler sein.
Ja, das glaube ich halt nicht, weil schon jetzt ist die Struktur, die wir sehen, eine, die auf Erkundung basiert. Also, dass du zum Beispiel dir selbst die Map selbst zusammenpuzzeln musst und so ein Kram. Und dann hast du so Sachen wie die Bosse, die mittendrin mal auftauchen. Und ich finde, das ist was sehr viele offene Welten nicht so richtig hinbekommen. Einfach diese Überraschungsmomente. Dass du quasi, du läufst zu einem Punkt, hast etwas vor und dann kommt dir aber etwas dazwischen, mit dem du nicht gerechnet hast. Und hier ist es halt ein fucking Drache, der landet und dich in einen Bosskampf verwickelt.
Ja.
Und diese Momente, gepaart mit hoffentlich lohnenswerter Erkundung, die es im Spiel gibt, geben mir dann die Hoffnung, dass das ein Spiel wird, das seine offene Welt so nutzt, wie es auch effektiv ist, wo es nicht so der Gedanke war von wegen, ey, lass mal eine offene Welt machen, das verkauft sich gut, sondern hoffentlich eher der Gedanke wie, oh, zu dem Konzept, was wir hier versuchen, würde eine offene Welt passen.
Ja.
Weißt du?
Ja, das glaube ich auch. Also da bin ich wirklich sehr optimistisch, dass das gut wird. Ja. Aber offene Welten haben mich jetzt schon so oft auf verschiedene Arten geschafft zu enttäuschen, dass auch da ich mir mich nicht ganz entfernen kann von dieser Befürchtung.
Das ist ja auch, glaube ich, nicht ganz unvernünftig, da ein bisschen Skepsis zu haben, basierend auf. Also ich glaube, zu großen Teilen ist Ubisoft dran schuld. Für mich persönlich zumindest ist zu großen Teilen Ubisoft dran schuld.
Ich glaube bei mir nicht, dafür machen mir die Ubisoft-Spiele größtenteils zu viel Spaß.
Ja, das ist ja das Weirde da dran.
Ja, genau. Ne, das ist der Grund für diesen Trend, der macht mir meistens Spaß, aber alles, was dann drumherum passiert, das ist dann meistens das, was mich so ein bisschen langweilt tatsächlich.
Ja, gut.
Ich möchte bei etwas bleiben, was so ein bisschen mit
langweilt.
Gaps. Ja, vielleicht.
Oh, what?
Ich befürchte ein bisschen, dass es langweilt, weil ich möchte auch mal über Stranger of Paradise Final Fantasy Origins sprechen. Denn da, also der Weg war da ein steiniger, um bei der Erwartungshaltung anzukommen, bei der ich jetzt bin. Denn meine initiale Erwartungshaltung nach der Ankündigung und dann nach dem Sehen der ersten Demo ist halt, okay, das ist das perfekte Time-to-3-Spiel, das kann so lustig sein und holy shit. Nach dem Spielen der zweiten Demo habe ich aber ein bisschen befürchtet, dass das auch größtenteils einfach ziemlich unspektakulär und langweilig sein kann, aufgrund seiner Struktur und aufgrund der Erfahrungen mit Nioh, die wir ja alle haben. Nämlich, dass dieses Spiel ja exakt genauso aufgebaut ist wie Nioh. Du hast erneut diese Missionsstruktur und bereits nach dem Spielen von zwei Missionen sehe ich halt, die jagen diesem MacGuffin hinterher und da gibt es verschiedene Teile und du reist dann von Gegend zu Gegend und am Ende kommt ein Boss, der mit nichts irgendwas zu tun hat und dann war der doch nicht da und dann reist du zum nächsten Areal. Und dieses Areal in der zweiten Mission war halt so fucking lang. Also das ist ja auch kein kurzes Level. Das erinnert mich dann auch sehr an Nioh. Mit den sehr ähnlichen Gegnertypen, die du dann da drin bekämpfst. Dass ich mir da schon so dachte, ich kann sehr sehen, dass ich das nach 10, 12 Stunden sage, dass jetzt bin ich schon so ein bisschen müde. Andererseits sind die Cutscenes nun mal die sie sind. Und das könnte es sehr tragen, wenn sie denn öfter auftauchen als alle 2 Stunden einmal für 5 Minuten, was ich nicht glaube.
Ja.
Und andererseits ist das Kampfsystem auch gar nicht so scheiße. Das Kampfsystem hat viel Potenzial. Ich finde immer noch, dass es von dem, was ich in der Demo gespielt habe, eine ganze Ecke weniger gut als etwas in Nioh, geschweige denn etwas in den From Software Spielen ist. Ich finde die Bosskämpfe wirken so, als ob jemand das designt hätte, der nur von Dark Souls gehört hat und so dachte, das ist dieses Spiel, was so schwierig ist. Ja, dann mache ich jetzt mal hier diesen Boss rein. Mhm. Du läufst so relativ gechillt, anspruchsvoll, aber gechillt durchs Hauptspiel, durch diese Level. Und dann kommen die Bosse und die haben dann einfach 1000 Health und hauen dich mit 2 Schlägen tot. Und das ist dann vor allen Dingen schnell mal frustrierend. Ich glaube, das könnte langweilig werden. Ich glaube, das könnte super lustig werden. Ich glaube, das könnte richtig schlecht werden. Oder es könnte ganz gut werden. Ich habe gar keine Ahnung. Und allein deswegen will ich es natürlich selbst spielen.
Ich bin sehr gespannt, ob sich grafisch noch irgendwie weiterentwickeln wird. Weil es ja auch so aussieht, wie es aussieht.
Oh, es sieht wirklich so mies aus.
Also erstmal in meiner Erfahrung mit der zweiten Demo war es ja so, dass du auch den Schwierigkeitsgrad mega weit nach unten stellen kannst. Und dann kannst du quasi durchrennen durch die Levels. Und die Bossgegner sind gar kein Problem mehr. Ja. Also aus der Sicht wäre das eine Alternative für Time to 3, wenn man vor allem die Story erleben wollen würde. Aber bei mir ist ja auch so ich finde diese Gameplay-Richtung, die sie eingeschlagen haben, passt für mich persönlich nicht so gut mit dem Final-Fantasy-Theme zusammen, weil ich erwarte eher einen Action-Adventure, bei dem ich auch mal richtig raushauen kann und so. Bei den normalen Gegnern hast du das manchmal, aber dann musst du doch schon sehr aufpassen auf dein Leben und so und auf deine Ressourcen. Und die Magie, wie man die benutzt, ist halt ein bisschen komisch. Und dann hast du eben auch die Bosskämpfe, die mich eher vor den Kopf stoßen mit ihrem, du hast einen Fehler gemacht, ja, dann darfst du mich jetzt nochmal probieren.
So. Ja.
Das, finde ich, ist kein motivierendes Spieldesign. Aber Nioh ist ja bei mir da auch genau in diese, also es schlägt für mich in eine ähnliche Kerbe, nur weiß Nioh sehr, was es sein möchte. Und dann finde ich das okay. Und dann kann ich auch sagen, okay, da muss ich richtig Lust drauf haben oder es ist halt nichts für mich.
Ja.
Und diesen vorprogrammierten Frust, den erspare ich mir lieber. Und da bin ich dann ganz glücklich darüber, dass es geringere Schwierigkeitsgrade
gibt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ich bin dir aber auch voll deiner Meinung. Wenn ich die ganze Ästhetik sehe, dann willst du da ein Devil May Cry, ein einfacheres Devil May Cry haben. Willst du
eigentlich durchschnitzen?
Genau, wo du XXXY drückst und dann macht er diese kranken Manöver.
Ja.
Und es sind ja auch diese Character-Designs, also das passt ja voll dazu. Aber dann hat es halt diese extremen Rollenspielelemente, wo du auch ganz, ganz, ganz viel ja im Inventar verbringst und deine Rüstung änderst und Skillpunkte hast und sowas. Das beißt sich alles ein bisschen miteinander. Und ich befürchte halt, dass es nicht so lustig wird, wie man das vielleicht anhand dieser ersten Zwischensequenzen sich erhofft.
Also, das glaube ich schon. Ich glaube, die Zwischensequenzen werden wirklich hilarious, weil diesen Querschnitt, den wir schon gesehen haben, der ist halt, also
ja, aber wenn das halt 10-mal passiert,
wie du da drauf kommst.
Weil die kommen dann ja in diesem zweiten Gebiet an.
Ja.
Ne? Und dann gibt's dann am Anfang und am Ende dieser Szenen, wo die dann halt dastehen und dann miteinander reden. Und dann sagen, ich glaube, hier ist der Apfel der Freiheit. Aber wirklich, was ist denn, wenn er nicht hier ist? Dann werde ich ihn woanders finden. Und ich befürchte halt voll, dass das dann 80% der Zwischensequenzen sind. Genau. Und dass die dann selten vorkommen und dann meistens einfach das sind. Und ich finde es halt immer noch endlos faszinierend, dass offensichtlich, dass das einfach die diesen Twist hatten, der so unfassbar offensichtlich war, dass die dann während des Marketings sagten, ja, dann spoilen wir den einfach mit dem zweiten Trailer, weil das war, das haben die Leute einfach kommen sehen. Wer hätte das denn gedacht? Das hat er selbst gesagt, der, wie heißt er?
Nomura.
Vergessen. Nomura hat er selbst gesagt, ja, das sollte eigentlich ein Twist sein, dass der Typ dann so der und der andere Typ wird, aber haben alle sofort gesehen, deswegen haben wir so den zweiten Trailer reingebaut. Das ist Insanity!
Vielleicht gibt es einen neuen Twist.
Ja,
irgendwie.
Das so nur bei Editing und so über nachträglich eingefügte Dialogszenen.
Irgendwie kommt ja auch Final Fantasy 13 Musik vor und du bist in so einem Gebiet drin. Das ist ja.
Die ist sehr gut.
Deswegen ist ja, ja die Frage, was da noch drin steckt. Ja, aber mal gucken.
Ich glaube nichts. Meine These ist, dass die Musik da drin ist, weil sie cool ist. That's it.
Aber du bist ja auch in so einem Gebiet unterwegs, das ja auch ja, danach aussieht.
Genau deswegen. Du machst da was Ähnliches wie in diesem Gebiet und deswegen benutzen die Musik.
Einfach nur als Referenz, ja, nicht wirklich ja, als, ja. Okay, hier steckt was plotmäßig dahinter.
Nee, das glaube ich nicht. Das würde keiner wirklich einen Sinn ergeben, weil 13 spielt ja nicht in der gleichen Welt wie 1. Ich wüsste nicht, wie das passieren sollte.
Es ist halt Final Fantasy Origin für jedes Final Fantasy. Vielleicht ist das der Twist.
Das wäre gut. Die kommen alle eigentlich alle aus der gleichen Welt und dann, ja, das ist gut.
Gut, bei mir wäre es noch, oder ich würde mal eins erwähnen wollen zumindest, über das wissen wir tatsächlich in seinem aktuellen Status nichts, aber ich finde es auch erneut wieder spannend, weil ja auch im nächsten Jahr hoffentlich das Prince of Persia Remake kommt, Sands of Time. Und das ist nach dem Ankündigungstrailer verschwunden und dann wurde auf Twitter zweimal gesagt, wir entwickeln es noch, aber müssen es verschieben, weil es ja, es wurde einmal verschoben und dann wurde es nochmal verschoben und jetzt haben wir keinen festen Release-Termin. Und trotzdem glaube ich schon, dass wir es im nächsten Jahr zu sehen bekommen, dass es 2022 erscheint. Aber in welcher Form, wie es dann aussieht, ob es spielerisch sich verändert hat und so, das finde ich halt total spannend irgendwo. Mhm. Und meine Befürchtung ist, dass es auch danach noch nicht an das ranreicht, was wir gerne hätten. Mhm. Weil es halt absurd, also das, was uns Ubisoft da verkaufen wollte, war halt absurd.
Ja, das war insane.
Das war dreist.
Das war schwer zu konzeptionalisieren.
So ein tolles Spiel, so viel schlechter aussehen zu lassen mit moderner Technologie, ist ja also irgendwo auch eine Art Fähigkeit, aber meine Güte. Und dann verändern sie aber auch spielerisch ein paar Sachen wohl und da mache ich mir dann auch Sorgen und deswegen ist es vor allem ein Kuriosum. Mhm. Und diese Fortsetzung der Ubisoft-Tradition von wie können wir Sachen kaputt machen. ich meine, wir reden im nächsten Podcast nochmal über was da mit reinkommt mit Splinter Cell, aber ja.
Ich würde da wirklich, also Videospiele brauchen viel länger und viel weniger lang bei der Entwicklung, als man glaubt. Das ist jetzt gerade Halo Infinite ist so ein gutes Beispiel dabei. Halo Infinite war ja 6 Jahre in der Entwicklung, aber Halo Infinite war nicht 6 Jahre in Entwicklung, sondern Halo Infinite war effektiv 1,5 Jahre in Entwicklung, von dem, was wir so ungefähr wissen. Nachdem die halt ewig lang unterschiedliche Spiele gemacht haben und keine richtige Vision hatten, haben die dann Anfang 20 so angefangen, okay, wir machen jetzt das und selbst das hat dann lange Zeit nicht funktioniert und dann kam Joseph Staten Mitte 2020 dazu und hat gesagt, okay, wir machen jetzt konkret das.
Ich meine, sie hatten davor schon Sachen, die sie dann runtergekürzt haben.
Ja, genau.
Sie haben ja quasi Sachen übernommen, aber ja, es ist schwer zu sagen, wie viel Zeit dann genau da drin steckt.
Warum ich das sage, ist, dass ich sehr hoffe und auch glaube, dass es absolut möglich ist, dass dieses Spiel wirklich quasi neu entwickelt wird. Weil wenn du bedenkst, wann wurde das revealed? Wann hatten wir das gesehen? War das Anfang des Jahres?
Anfang 20?
War das Anfang letzten Jahres? Ist das so lange her?
Das ist doch schon voll lange her, aber lass mich mal gucken. Ich guck mal nach.
Ich glaube, wenn man sich anguckt, welche Zeit bis dahin vergangen ist, egal ob jetzt 1 Jahr oder 2 Jahre sind, und davon ausgeht, dass sie gesagt haben, ab dem Punkt, okay, wir machen, dass die Reaktion ist so mies, wir machen das nochmal und dann hat es jetzt immer noch kein Release und sollte es dann wirklich Mitte, Ende 22 erscheinen oder vielleicht sogar Anfang 23, dann sind das 2 Jahre.
September 2020.
Ja, dann sind das wirklich 2 Jahre, die du nochmal Zeit hast, vielleicht sogar mehr. Und da kannst du einen Remake nochmal komplett neu entwickeln. Wenn du dann ab dem Tag 1 quasi die also komplett neu entwickeln, das ruft falsche Erwartungen vor, weil ich meine da jetzt nicht die Pre-Production zu, sondern die hast du ja schon gemacht, sondern wirklich das Coding, die Implementation der Gameplay-Mechaniken, die kannst du dann halt straight in dieser Zeit absolut entwickeln. Und deswegen hoffe ich, dass genau das passiert ist. Dass wenn wir das nächste Mal sehen, das nicht das Spiel ist, das wir jetzt kennen, sondern dass es dann ein Xbox Series X und PS5 exklusives ein Remake ist, das ein anderes Spiel ist als das, was wir gesehen haben. Und ich, das ist eine sehr hohe Erwartung oder Hoffnung, aber ich das hoffe ich.
Aber also dem Spiel würde das ja auch gerecht werden, weil Sands of Time ist zwar jetzt nicht, also gemeinhin habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass viele Leute über Prince of Persia reden, so, nee. Und dass das im Nachhinein eher so eine nischige Fangruppe ist. Aber zu seiner Zeit war das trotzdem eines der besten Action-Adventures. Hat wahnsinnig gute Wertungen bekommen, hat diese Zeitreisefunktionen eingesetzt, die dann in freaking Grid weitergeführt wurde in Rennspielen. Weil ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir die da nicht hätten, wenn wir Prince of Persia nicht gehabt hätten. Und wundere mich ehrlich gesagt, dass nicht noch mehr Spiele das einfach übernommen haben, weil es halt so ein genialer Kniff ist. Aber das ist ja unserer Meinung nach eines der besten Spiele aller Zeiten. Mhm. Und das hätte absolut verdient, eines der besten Remakes aller Zeiten zu bekommen. Und es wäre fantastisch, das in aktueller Grafik zu sehen und dann noch mal zu sehen, wie man an die Schwächen rangeht, wie zum Beispiel das etwas monoton werdende Kampfsystem. Mhm. Da könnte man ja absolut was noch dran machen oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ansonsten finde ich, am Spielgefühl muss man nichts machen. Ich fände eher enttäuschend, wenn es jetzt so wäre, weißt du, dass du eine Wand hochgehst und genauso wie in Assassin's Creed einfach nur die Taste hältst.
Ja, ja.
Das finde ich wäre keine Modernisierung. Das wäre voll der Rückschritt.
Ja, da wäre ich super traurig drüber, aber ich bin ganz deiner Meinung.
Weil im Gegenteil könnte das Spiel dann zeigen, wenn es jetzt wirklich sich so manuell anfühlt wie Sands of Time, dass das auch heute noch Spaß macht und hoffentlich dann Entwicklern zeigen, ey, warum nicht mal wieder so?
Ja.
Wir müssen nicht alle so uns so steuern wie Uncharted oder Assassin's Creed oder das neue Tomb Raider.
Exakt.
Ja.
Ich hoffe, dass all diese Träume von uns in Erfüllung gehen.
Ich befürchte
nicht. Ich glaube es nicht, weil Ubisoft ist eine Parodie einer Firma, wenn man bedenkt, was für Entscheidungen sie treffen, wie schlecht die sind. Also diese Woche ist das Beste aller Zeiten mit Splinter Cell und den NFTs.
Ja, ja.
Deswegen kann ich nur erahnen, wie sie es schaffen werden, uns mit diesem Reveal zu enttäuschen.
Aber sie haben uns halt schon mal damit enttäuscht. Es wäre ein Double Whammy, wenn sie es nochmal machen.
Exakt, und vor allen Dingen wird es ja mit jedem Jahr schlimmer, weil dieses Spiel dieses Spiel sah halt im September 2020 schon aus, als ob es 10 Jahre vorher erscheinen sollen. Wenn das dann 2 Jahre später erscheint und immer noch genauso oder ein bisschen besser aussieht, hast du im Endeffekt halt wirklich nichts gewonnen.
Nee, ich glaube, das wird wirklich signifikant anders aussehen, sonst gäbe es keinen Grund, das jetzt so lange aufzuschieben.
Ja, das wollte man meinen. Aber dann die Voraussetzung dafür ist, dass genau das passiert, was ich sage, und die dann wirklich entwickeln seitdem. Die Alternative ist nämlich, dass die jetzt seitdem am Engines wechseln sind und keiner weiß so richtig, was jetzt wieder gemacht werden soll.
Ich habe ehrlich gesagt keine Eile. Von mir aus muss das nicht nächstes Jahr erscheinen. Von mir aus kann das 2025 erscheinen. Hauptsache, es wird gut.
Ich glaube, die Sache wird dann, dass es ja nie erscheint. Weißt du, wenn sie jetzt immer noch am rumhampeln
sind. Dann sollten wir wenigstens eine fucking HD-Trilogie geben, die ich mir auf aktuellen Konsolen spielen kann. Weil ich kann das nicht.
Ubisoft sagt jetzt, wir haben es probiert. Wollte niemand. Sands of Time ist unbeliebt. Sogar Tom und Robin von Hooked wollten das nicht. Gut, dann halt nicht mehr.
So trotzig.
Ich brauche jetzt irgendwas, was die Stimmung wieder hebt, Tom. Wir haben jetzt mit Strange of Paradise, wir hatten mit Prince of Persia 2 Spiele, die diese Unsicherheit sich tragen. Ich würde jetzt einfach mal gehen, etwas, was, glaube ich, eine sehr bekannte ist und was einfach so ein bekanntes Spiel wird, ein Sequel wird, auf das ich mich sehr freue, weil ich glaube, genau zu wissen, was ich da kriege und genau das auch kriegen möchte, nämlich Horizon Forbidden West. Wenn das allzu viele Überraschungen auf irgendeiner Ebene parat halten sollte, dann wäre ich sehr überrascht. Gut, das war ein hervorragender Satz. Aber ich glaube es halt wirklich nicht. Also dieses Spiel Horizon war dann schon sehr ein Spiel, was man schnell durchblickt hat, was das so macht. Und ich hatte sehr, sehr viel Freude dann mit dem, was es macht, nach einigen Startschwierigkeiten. Vor allen Dingen mit den einerseits sehr einzigartigen Kämpfen, dank dieses Mixes aus Bogenfernkampf, Nahkampf. Und dann der bis heute noch überraschend, also wirklich fast nicht zu verstehen guten Geschichte. Dieses Spiel erzählt sich so viel besser. Also es irgendein Recht hat es zu tun. Das finde ich immer noch krass und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Horizon Forbidden West es schafft, das erneut zu machen. Letztendlich, sie es nicht schaffen, werde ich mich aber allein an der Grafik und an den Charakteren und an dieser Spielwelt und auch am Kampfsystem hoffentlich wieder ergötzen können und da einfach schöne 30, 40 Stunden mitverbringen. Und selbst wenn es nicht mehr als das ist, macht es mir, glaube ich, trotzdem auf der Ebene Spaß.
Also ich habe noch God of War Ragnarok auf der Liste, vielleicht können wir das mal zusammen besprechen, weil ich finde, es fällt voll in diese Kategorie, wo die Trailer für die Sequels einfach sehr, sehr aussehen wie so richtig klassische Videospiel-Sequels.
Das stimmt, ja.
So mehr von dem, was wir bisher hatten, so. Und wer das toll fand, der wird wahrscheinlich sich da sehr drüber freuen, aber vielleicht fehlen dann die Überraschungen. Mhm. Und da sind, glaube ich, beide Spiele in der Lage, noch sehr viel zu leisten, indem man eben doch überrascht. So wie dich Horizon 1 mit seiner Story überrascht hat, könnte das ja bei Horizon 2 wieder passieren. Und God of War Ragnarok könnte zum Beispiel viel größer werden, als wir es gerade glauben, auch vom Ausmaß der Geschichte her oder was weiß ich, was nicht alles noch passieren kann, weil viel haben wir ja noch nicht gesehen. Aber die Befürchtung ist, dass, also bei Ragnarok haben sie es ja quasi schon verneint, ich weiß nicht, wie es bei Horizon ist, dass das so ein typisches Trilogie-Ding wird. Ja, das dass man halt sagt, hier ist unsere Franchise, die ist erfolgreich, wir machen eine Trilogie draus. Mhm. Und dann später vielleicht nochmal mehr.
Ja, bei Horizon hätte ich da echt gar nichts gegen, ehrlich gesagt, weil das ist für mich dieses Comfort-Food. Das könnte für mich so ein Endlos-Ding sein und da hätte ich gar nicht so sehr dagegen.
Ja, weiß ich nicht, weil ich glaube, über Uncharted hätten wir das auch mal gesagt.
Stimmt, ja, also Stand jetzt, ich bin mir dann sicher, in 10 Jahren würde ich dann sagen.
Nach dem ersten Spiel sagt sich das, glaube ich, leichter als nach dem
vierten. Auf jeden Fall, Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Bei God of War kann ich mich echt nicht, ich kann da keine Vorfreude drauf aufbauen dafür. Ich glaube, was das für mich wirklich den Rücken bricht in der Vorfreude, ist einfach, dass die Locations sogar teilweise die gleiche ist. Das ist der Punkt, mit dem ich halt nie gerechnet hätte, dass du halt nicht nur, aber auch wieder in der gleichen Overworld unterwegs bist, die jetzt anders aussieht. Und da die gleichen Charaktere triffst, die halt was anderes sagen, das hat für mich so einen krassen Add-on-Charakter. Und ich weiß, es ist kein Add-on. Da steckt absolut viel Aufwand drin und die Entwickler haben dafür all den Respekt verdient. Ich meine, es nur in meiner Erwartungshaltung hätte ich mir was deutlich krasseres erwartet von einem Sequel
zu God of War. Ich muss auch sagen, vor allem jetzt mit noch mal ein bisschen Perspektive, wo ein bisschen Zeit vergangen ist zwischen der Enthüllung von Ragnarok, wo ich mir so denke, ja, also ich wünschte, ich wäre mehr gehypt. Ja. Ich hätte mir eigentlich einen Trailer gewünscht, der so richtig reinhaut, wo ich so richtig danach bin, so holy shit. Und vielleicht machen sie das nicht, weil sie schon ziemlich spoilern müssten, potenziell so richtig zu teasen.
Ja.
Und das verstehe ich auch irgendwo. Aber das erste God of War hat mir ja Spaß gemacht. Und ich hoffe vor allem, dass es mir wieder mindestens genauso viel Spaß macht und dann storytechnisch befriedigender wird. Und das glaube ich nach wie vor, dass das möglich ist.
Das hoffe ich auch sehr.
Und Horizon müsste ich einfach mal nachholen, weil ich habe es ja mal angefangen zu spielen, aber es hat nicht geklickt.
Bei God of War ist es so, dass bei dem Trailer diese Auflösung der Versprechungen des ersten Teiles, die sehe ich in dem Trailer halt noch nicht. Dieser Trailer, wie du sagst, der ist so unaufgeregt. Der sagt jetzt nicht, hier ist die Bedrohung, die ist so. Natürlich, du weißt insgesamt grob, was die Bedrohung ist, aber das alles wirkt so ein bisschen. Der Angelhaken, der mich sonst langzieht, der fehlt da irgendwie. Dieses eine Ding, woran ich mich festhalten kann. Sondern es sieht halt aus so, ja, wir machen das halt nochmal. Hier sind die Charaktere und das sieht cool aus. Aber mir fehlt jetzt dieses eine, wo ich sage, oh fuck ja, der zweite Teil. Oder in dem Fall sogar das Finale. Hell yeah. So wie wenn du God of War 3 gekauft hast oder den Trailer gesehen hast, dann wusstest du, wofür du da bist. Du willst auf den Olymp, du willst die Götter töten. Da ist Zeus, das ist das Finale. Let's fucking go. Und in God of War, Ragnarök, bin ich halt meilenweit von diesem Gefühl entfernt, sondern immer so, ja, I guess, das mache ich dann weiter und dann sehe ich vielleicht, worum es geht.
Ja, vor allem, aber das ist wieder das Ding, wo ich halt denke, okay, vielleicht machen sie aus Spoilergründen ein bisschen anders als sie es machen, weil God of War 1 schon auf eine Art endet, wo ich sehr weiß, was als nächstes kommt und was ich noch vor mir habe und was zu tun ist, sozusagen.
Ja.
Und das steckt auch ein bisschen in dem Trailer drin, den sie veröffentlicht haben. Aber ich hoffe, da gibt es auch noch ein bisschen mehr von.
Ja, ich glaube, das ist so, dass da noch einiges drin versteckt ist.
Glaube ich auch.
Ich meine, gerade Last of Us 2 ist ja ein perfektes Beispiel dafür. Da Marketing, also da haben sie mit Absicht so viel versteckt. Und das kann ich mir mit God of War genauso gut vorstellen. aber ich habe es halt noch nicht gesehen. Jetzt gerade weiß ich es einfach nicht. Sie machen einfach das exakt Gleiche, wie Last of Us gemacht hat. Das ist so gut. Das würde das fast zum Überlaufen bringen. Die Sony-Hauptquartiere würden brennen. Das fände ich auch. Okay, dann würde ich eine 10 von 10 sofort geben.
Ja.
Allein für den Mut.
Wir werden mal nicht spezifischer, aber.
Ja. Jetzt habe ich Horizon gesagt, du God of War.
Ich kann gerne.
Mach du mal, Tom.
Ich finde, die zählen beide sehr in eine Kategorie von Spielen mit rein. Da kann man das schon mal zusammen machen. Gut, ich würde mal ein Spiel nennen, das ich mir hier noch rauspicken muss. Und zwar, nehmen wir mal was Kleineres. Ich nehme mal einen Doppelpack. Zwei kleine Spiele, auf die ich mich freue. Beide mit Pixel-Art-Look, die ich toll finde. Nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge und Metal Slug Tactics. kommen im nächsten Jahr raus. Und das eine ist ein Taktikspiel im Metal Slug-Universum, einem Universum, in das ich immer mal einsteigen wollte, das ich immer nur mal angespielt habe. Die alten Metal Slug-Spiele sind ja 2D-Shooter, aber mit hervorragendem Pixel-Art-Look. Und das Tactics erbt diesen Look, aber macht halt ein Taktikspiel draus, was ich spannend finde. Und Shredder's Revenge, das Turtles-Spiel, ist so Beat'em-up-Wohlfühl-Gaming für mich. Also, weiß nicht, da freue ich mich jetzt schon drauf, mich dann drüber zu freuen.
Hast du gesehen, dass das Asterix-Spiel gerade erschienen ist? Dieses sehr schön aussehende, schon? Ja, das Slappen irgendwas heißt. Das ist auch
das hat so einen richtigen Zeichentrickstil. Ja.
Genau, ich weiß gar nicht, ob das cool ist oder nicht. Sorry, war nur
ein kleiner. Aber das finde ich interessant, das habe ich nicht mitbekommen, dass das schon draußen ist. Ja. Und bei den Turtles mag ich auch diesen alten Look, den sie da benutzen. Also der Pixar-Look ist hervorragend in Shredder's Revenge. Und gerade nach so Sachen wie Streets of Rage 4, finde ich, merke ich auch, dass das Beat'em-up-Genre mir heute auch immer noch sehr viel gibt, wenn es richtig gut gemacht ist. Und ich habe ja Streets of Rage 4 zum Beispiel auch mit meiner Freundin ein bisschen gespielt und im Multiplayer ist das super, aber auch solo spiele ich diese Spiele gerne. Deswegen freue ich mich da drauf. Mhm. Auf Turtles glaube ich noch mal ein bisschen mehr als auf Metal Slug Tactics, weil Taktikspiel bei mir immer so Hit or Miss ist. Es kann auch sehr daneben gehen, dass ich dann entweder überfordert bin oder gelangweilt. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, weil Metal Slug dafür eigentlich immer so ein bisschen zu zany ist. Und sowas wie Advance Wars kommt ja auch noch raus, könnte man ja auch mitzählen.
Das hätte ich jetzt auch tatsächlich noch erwähnt.
Das finde ich halt nicht einen ganz so charmanten Look wie die anderen beiden.
War das nicht so, dass das auch ein bisschen anders aussah als die Originale?
Naja, es hat halt 3D
genau.
Zeichnungen, aber so halb 3D Animationen, die manchmal ein bisschen weird aussehen. Also es hat schon noch, man merkt, wo der Look herkommt, den sie machen im neuen Advance Wars, aber ich finde da fast den Pixel-Look sympathischer.
Ja, würde ich dir, glaube ich, auch im Kern erstmal zustimmen. Ich möchte ganz kurz noch dazu sagen, dass das Asterix-Spiel tatsächlich auch ein, zwei ganz gute Reviews bekommen hat. Also vielleicht ist es tatsächlich was in dem Genre. Ja, könnte was für dich sein.
Asterix und Obelix mag ich eigentlich auch.
Ich freue mich, bei diesem Genre bin ich ja so ein bisschen raus. Deswegen, ich habe da vor allen Dingen Metal Slug Tactics im Blick, auf das ich mich dann auch echt ziemlich freue, da mal einen Blick drauf zu werfen. So ein bisschen ein ähnliches Spiel, nicht auf einer optischen, aber ja aus einer spielerischen Sicht wird dann ja auch Triangle Strategy. Würde ich einfach auch mal mit dabei erwähnen wollen, weil da habe ich jetzt keine, als jemand, der an Octopath nicht besonders viel Freude hatte, kann ich jetzt auch keine riesige Vorfreude für Triangle Strategy empfinden.
Das habe ich ja schon gespielt.
Weil
da
es so
ja die Demo.
Genau, und es wirkt halt so sehr wie das gleiche Spiel mit diesem anderen Spielkonzept. Also nicht das gleiche Spiel.
Schon sehr unterschiedliches
Spiel. Ein sehr unterschiedliches Spiel, aber nur im Gameplay, der Rest wirkt so ähnlich, deswegen weiß ich, es wirkt für mich so zu ähnlich nochmal.
Ja, ich glaube, es hat inhärent nicht dieses Problem von, du musst jetzt ganz viele Charaktere hinterher leveln und es wird so mega grindy und anstrengend, aber schon in der Demo habe ich auch gemerkt, okay, die Kämpfe dauern halt ein bisschen und so und dann könnte das ein etwas langsameres Spiel werden. Ich glaube, das ist die größte Gefahr, die Triangle Strategy hat, und die Story ist halt die Frage, wie gut die funktionieren wird, weil das lässt sich vorher ein bisschen schwer sagen. In der Demo war das okay, aber es hat mich zum Beispiel bei Octopath Traveler fand ich die Story in der Demo richtig toll. Mhm. Da war ich richtig überrascht davon, wie sehr mich das reingeholt hat mit seinen sehr simplen kleinen Szenarien, die es etabliert hat. Und bei Triangle Strategy hat es nicht ganz so funktioniert, weil es, glaube ich, sofort was Größeres erzählen will. Mhm. Und das funktioniert dann vielleicht als Demo nicht ganz so gut, aber interessiert bin ich daran auch. Es ist bei mir nicht jetzt auf der Liste, aber ich bin interessiert daran. Ich hätte gern andere Spiele mit dem Look von Triangle Strategy.
Oh ja, Project auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das vielleicht, also wenn ich mir vorstelle, dass ein wirklich schon richtig so Undertale-Level gut geschriebenes Spiel mit diesem Look rauskommt, das wäre halt unfassbar.
Oder selbst so ein Final Fantasy VI Remake könnte ich mir super vorstellen mit so einem Look. Oder generell Final Fantasy Remakes.
Ja. Erstmal soll das
Pixel-Version
von
in dem Look
von Final Fantasy VI rauskommt. Das fehlt nämlich noch. Bisher ist nur 5 erschienen.
Stimmt. Und 1 und 4 bis 4.
Also ja, also genau.
Ja.
Nee, 1 bis, haben die bei 1 angefangen?
Ja. Ich glaube ja, es gab
1, 2, 3, 4 und 6 fehlt noch. 6 fehlt noch. So was. Ich habe noch einen kleineren Titel, über den ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel zu verlieren habe, ganz viel Wort zu verlieren habe, den ich aber zumindest erwähnen wollte, nämlich Monarch. Monarch erscheint bereits am 22. Februar und wird komplett untergehen. Es erscheint am gleichen Tag wie Destiny 2 Witch Queen. Ich
muss direkt mal fragen, was das war.
3 Tage vor Elden Ring, 4 Tage nach Horizon. Monarch ist das Spiel von einigen der Ursprungsmachern von Shin Megami Tensei. Da sind Entwickler von, also es ist so eine Handvoll Leute, die teilweise an Shin Megami Tensei IF mitgearbeitet haben, teilweise aber auch im Shin Megami Tensei wirklich 1 und 2. Und an was war das nochmal? Ich habe eine der Spin-Offs, ich weiß leider gerade nicht, welches genau. Die entwickeln hier ein Spiel, was sehr nah an dieses If-Spin-Off-Serie, nee, ist gar keine Serie, ist ein einzelnes Spiel, also an If angelehnt ist. Shin Megami Tensei If ist ein Spiel, was, glaube ich, nie im Westen erschienen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Was aber so ein bisschen auch Persona ist im Shin Megami Tensei-Universum. Das heißt, du hast auch da so ein Wechsel aus Schulleben und Monster bekämpfen. Und das ist auch so ein bisschen Teil der Kern, der Kernprogression, des Kernspielerlebnisses. Und so ist es auch in Monarch. Auch hier bist du auf der Schule unterwegs und sprichst dann mit den Leuten und hast das zieht sich durch das Spiel. Aber dann hast du auch dein Dungeon-Crawling, wo du gegen Monster kämpfst. Und das machst du in rundenbasierten Kämpfen, die aber nicht genauso geschaltet sind wie zum Beispiel in Shin Megami Tensei, sondern hier sind auch ist Platzierung wichtig. Das heißt, du kontrollierst die Spieler auch auf so einem Gridfeld und bewegst sie da umher und Angriffe haben dann auch Angriffsreichweiten und können Gegner schubsen und all sowas ist dann relevant.
Wie in dem Software-Klassiker Enchanted Arms.
Vielen Dank. Mm. Ja, tatsächlich. Meinst du Enchant Arm?
Enchant Arm, ja, selbstverständlich.
Enchant Arms habe ich noch nie von gehört. Und das finde ich einfach erstmal spannend, ohne dass ich jetzt glaube, dass das beste Spiel aller Zeiten wird. Ja. Das sieht auch sehr aus wie eines dieser Anime-Spiele, die NIS dann immer zu Haufe herausbringt. Aber ich mag erstmal, dass die Leute, die dahinter stehen, ich mag das Setting ganz gern, ich mag die Atmosphäre ganz gern und deswegen bin ich mehr als alles andere erstmal interessiert daran zu sehen, wie was dabei rauskommt, auch wenn ich mir ganz sicher bin, dass ich nicht dazu kommen werde, zum Release zu spielen.
Ja, so wie bei SMT5 jetzt.
Exakt, ja, genau. Ja. Leider schon.
Aber da habe ich Angst vor im nächsten Jahr, wie sich das dort verteilt. Was sind all die Spiele, die auf der Strecke bleiben werden, weil einfach zu viel kommt, gerade im Februar? Weil Elden Ring wird es nicht sein.
Nee, ich habe bisher noch nicht mal Elex 2 erwähnt, Tom. So viel ist los.
Elex mit Gronkh, der dich die ganze Zeit begleiten wird.
Als dauerhafter Begleiter, wenn du das willst.
Dauerhafte Gronkh. Stimme.
Der auch einfach wie Gronkh spricht. Also, der ist ja ein guter Voice Actor und hat ja auch eine gute Stimme. Aber er hört, also, ich habe mir so Making-of angeguckt, wo man das sieht, und er ist einfach Gronkh. Der dann halt, da hast du jemand schon aufs Maul gehauen, wa? Ich meine, für viele Leute bestimmt ein großer Bonus.
Ich habe neulich erstmal wieder so gedacht, wie sind denn eigentlich heute die Let's Plays von Gronkh, und hab dann so eins von Life is Stranger gemacht und hab aus Jux einfach nur in den Raum rein gesagt, Square Enix. Und direkt danach hat er gesagt, Square Enix.
Ja.
Und da dachte ich so, nothing changed.
Naja, das eine, was sich geändert hat, ist, dass er selbst an diesen Spielen jetzt mitarbeitet. Weil ich glaube, in Life is Strange hat er auch eine Rolle, bin ich mir ziemlich sicher. Er ist dann, glaube ich, der Radio-DJ oder sowas war das. Ich glaube, ich hatte da auch so ein Making-of zugesehen. Das heißt, er kommt da auch noch immer auch noch selbst vor dieses Mal und kommt dann auch bei Elex vor, was dann für mich dann eine Premiere wird, weil das ist das erste Mal, dass ich dann auch damit selbst interagieren werde, weil Elex werde ich auf Deutsch spielen, höchstwahrscheinlich. Das heißt, ich werde da vielleicht mir einen kleinen Gronkh auch einfach an die Seite stellen und mit ihm durch die Gegend rein. Mal gucken.
Heißt der dann auch so?
Träume werden. Der heißt Gronkh. Der Charakter heißt Gronkh. Nein, der Charakter heißt Fox.
Schade.
Das ist aber Fox, auch ein komischer Name. Der ist einfach Fox.
Ja, ich fand, das Letzte, was ich zu Elex gesehen habe, war so ein Story-Trailer, der war furchtbar.
Ja, ich weiß, was du meinst. Meinst du den CG-Trailer oder meinst du den Factions-Trailer?
Nee, das war so ein CG.
Das heißt, CG ist so hässlich. Das ist so weird, weil der kam exakt gleichzeitig zu diesen anderen Ankündigungen auch raus, wie zum Beispiel Destroy All Humans. Und Destroy All Humans ist ein Beispiel, oder SpongeBob. Die sehen voll gut aus. Dieser Destroy All Humans-Trailer mit der Rammstein-Musik sieht hervorragend aus, hervorragend inszeniert. Und dann hast du diesen Elex-CG-Trailer, wo die Animationen nicht funktionieren und das Editing gar nichts.
Ja, es ist so, es ist tatsächlich so ein bisschen im Uncanny Valley,
Animationen.
Die Charaktere
sehen so komisch
da
aus.
Machen, wo du schon merkst, okay, ihr seid schon sehr weit gekommen zu dem Punkt, wo es gut aussehen würde, aber es fehlen noch ein paar Schritte.
Und dann sieht das Spiel natürlich selbst auch nochmal einfach exakt
aber
aus wie Elex 1.
Darüber hinaus sind es, finde ich, halt auch Charakterdesigns und Dialoge und so ein Kram.
Die Dialoge, auf die stehe ich ja sehr, aber die Charakterdesigns, da werde ich auch nicht mehr glücklich mit. Gerade die von Jax, dem Hauptcharakter, ist nicht gut. Jax und Fox, fällt mir jetzt auf. Klingt wie So eine Kinderserie.
Jinx und Fox. Tolle Abenteuer.
Ja.
Ja, also ich wünsche dem Spiel aber Erfolg. Also Elex scheint ja da auch eine Erfolgsgeschichte zu sein.
Ja.
Und da jetzt wieder eine Reihe draus zu machen, finde ich irgendwie super faszinierend, wie Piranha Bytes das immer wieder schaffen.
Echt, das ist halt, das können nicht viele Spieleschmieden von sich behaupten, ja, dass sie auf dem Weg sind,
die Risen-Trilogie,
ihre dritte Trilogie
womöglich
zu machen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Und ist ja dann schon zumindest ein bisschen weit weg von dem, was Gothic mal war, auch wenn es immer noch sehr dort ist. Weiß ich nicht, es ist irgendwie beides.
Man könnte jetzt auch langsam echt einfach mal Gothic 4 machen, finde ich. Also richtiges Gothic
4. Könnten sie das?
Ja, THQ Nordic hat ja die Rechte und macht ja das Remake mit einem anderen Studio.
Stimmt, es kommt ja an Gothic.
Achso, dass du die Remake-Saga schon verdrängst.
Dieses Remake, da sind mir jetzt einige Sachen wieder eingefallen, bei denen ich denke, oje, oje.
Ja.
Na gut. Bin ich dran?
Ja, wenn du noch, also du kannst noch einen machen, wie du willst.
Wir sind jetzt eine Stunde dran. Also ich habe theoretisch noch mehrere Sachen, aber dann nenne ich doch mal eins, was so mein Genre ist, wo immer, wenn ich darüber rede, gucken nur 3 Leute zu, nämlich King of Fighters 15, das im nächsten Jahr erscheint. Und ich würde es mal zusammen erwähnen mit DNF Duel, das von Arc System Works, das Spiel, das auf Dungeon Fighter Online basiert. Habe ich ja noch nicht mal.
Das ist, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber das ist wissenschaftlich entwickelt worden, um möglichst uninteressant für möglichst viele Leute zu sein. DNF Duel ist ein interessantes Experiment, wo jemand gemacht hat, wie wenig Leute können wir possibly ansprechen mit unserem Spiel.
Es ist halt, also Maximilian Dude macht da, glaube ich, die größte PR-Arbeit, die man leisten könnte, weil er halt Interesse hat wegen den Entwicklern und weil er weiß, was dahinter steckt. Und so geht es mir ja auch, dass ich einfach denke, okay, ich sehe dieses Spiel und ich finde auch die Trailer cool. Also ich finde, das Spiel sieht super aus, DNF Duel.
Ohne Frage.
Aber der Name ist schon mal so, was ist denn DNF Duel? Und DNF steht für Dungeon and Fighter, weil so heißt das Spiel im Original, dieses Dungeon Fighter Online, wie es bei uns heißt. Und das ist halt ein Spiel, was hierzulande keiner kennt. Also
ich würde tatsächlich sagen, dass die Grafik mittlerweile auch nicht hilft, weil das sieht exakt so aus wie 5 andere Spiele. Und davon eines, das, was gerade erst erschienen, nämlich Grand Blue, ist auch ein Spiel, was keinerlei Basis im Westen hat.
Gerade erst erschienen, das heißt, ist übertrieben, aber ich weiß, was du meinst.
Ach so, ja. In meiner Wahrnehmung natürlich, ist schon lange her. Aber das ist ja auch ein Spiel, wo die Franchise, die dazu hängt, jetzt im Westen nicht groß ist. Das heißt, sie tun sich, glaube ich, nicht damit einen Gefallen, dass sie jetzt komplett nur noch diese eine Grafikstil machen. Obwohl der ist ja super geil. Das ist eines der hübschesten Grafikstile, die man machen kann. Aber ich persönlich könnte dir nicht sagen, was DNF Duel und was Grand Blue Fantasy Versus ist.
Es ist ja Arc System Works, aber es ist auch A-Ting. Das sind die Entwickler von Marvel vs. Capcom 3 oder der Bloody Roar-Reihe zum Beispiel. Und ich weiß jetzt nicht, wie genau sich die Entwicklungsressourcen teilen, aber ich glaube, ein großer Teil liegt bei A-Ting, weil es wäre ganz schön krass, wenn Arc System Works einfach dieses Ding noch nebenher macht, wo sie Guilty Gear Strive die ganze Zeit gemacht haben. Und
ich glaube, das kam gerade erst.
Da werden sie sicherlich die Technologie trotzdem haben, die Arc System benutzen, weil dieser Stil, der so aussieht. Grand Blue Fantasy Versus, finde ich, sieht nochmal eine ganze Ecke besser aus als DNF Duel und mehr High Budget als DNF Duel, gerade mit den Hintergründen und wie die Charaktere aussehen und wie sie animiert sind. Und Grand Blue Fantasy Versus ist ein richtig tolles Fighting Game, das leider nicht so eine große Chance hatte. Zum einen, weil das Online nicht so gut war, weil dann die potenzielle Hochzeit des Multiplayers während Covid stattfand, wo dann Leute also sich verlassen mussten auf das Online, das nicht so gut war.
Ja.
Und wo Evo gecancelt wurde. Und es sollte auf der Mainstage von Evo stattfinden, was sicherlich auch noch mal geholfen hätte.
Ja.
Demnach hatte Grand Blue da einfach sehr viel gegen sich, obwohl es ein gutes Spiel ist. Und bei DNF Duel weiß ich auch nicht so richtig, wie das dann, das muss halt auch über Word of Mouth passieren, weil hierzulande oder generell im Westen wird das, glaube ich, basierend auf Dungeon Fighter Online jetzt nicht so viel Leute vor den Ofen hervorholen. Auch wenn es coole Charakterklassen hat. Also ich habe mir das, deswegen habe ich ja Dungeon Fighter Online mal angeschmissen, weil man das ja auf Steam, ist ja ein Free-to-Play-Spiel, kannst ja ganz normal machen. Und dann gehst du in die Charakterliste und siehst die ganzen Klassen, die es gibt. Und die basieren alle auf den Klassen, die Fighter. Mhm. Und da gibt es so coole Sachen. Auch wirklich cool designte Charakterklassen. Und da kannst du richtig gutes Fighting-Game-Roster dir eigentlich zusammenbauen, selber schon. So wie du es bei League of Legends kannst, mit Project L. Da kannst du ja auch in die Charakterliste gehen und denken, ja, den, hast ein perfektes Roster für ein Fighting-Game. Und das ist halt cool. Und ich hoffe, dass sie da drüber ein paar Leute überzeugen können. Aber ne, wenn ich habe hier immer das Gefühl, in Deutschland noch mal ganz spezifisch, mit Fighting Games ist halt super schwer. und überhaupt schon Leute ranzukriegen. Und ich glaube, da hat es dann auch sowas wie Mortal Kombat am leichtesten und sowas wie irgendein Anime-Prügler am schwersten. Oder halt ein Street Fighter hat es vielleicht noch leicht, weil die Leute
Es sei denn natürlich, die heißen Naruto oder so, dann haben sie es natürlich wieder sehr leicht, wenn es ein Ultimate
Ninja Storm ist oder sowas. Ja, genau, das sind dann nochmal, das ist schon fast wieder ein anderes Genre.
Ja, ja, aber, doch, ja. Ja, aber ich würde zustimmen, dieses 3D-Anime-Fighter-Ding. Ja, ja.
Aber das sind zumindest die zwei Fighter, von denen wir wissen, DNF Duel und
King of Fighters?
Und King of Fighters, die nächstes Jahr kommen. King of Fighters habe ich jetzt sogar schon gespielt, weiß schon, dass das Spaß macht, hoffe, dass ich da ein bisschen mehr reinkomme noch. Freue ich mich auch drauf, auch wenn das jetzt kein großer Hype ist. DNF Duel finde ich tatsächlich irgendwo schon interessanter als das. Und dann potenziell jetzt bei den Game Awards gab es wahrscheinlich noch die neue Netherrealm-Ankündigung.
Sicherlich. Was dann ja, also war ist dann nicht für mich die Vermutung, dass es einfach Mortal Kombat wieder ist?
Ja, Mortal Kombat ist, glaube ich, die höchste Wahrscheinlichkeit. Ja. Es kann aber auch sein, dass sie ein Injustice dazwischen machen. Aber ich glaube,
das war das letzte ja eigentlich. Ding. Eigentlich müsste jetzt ja wieder
Injustice sein. Ich glaube, das letzte Ding war halt, dass sie genau das skippen.
Genau,
das,
glaub ich, das so habe ich es auch verstanden.
Aber es gab ja auch mal das Gerücht, dass sie ein Marvel-Spiel machen.
Genau, ich glaube, das ist schon wieder. Beiseite. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ihr wisst es schon vermutlich, wenn ihr diesen Podcast hört.
Ihr wisst es schon, weil
wir
das wurde höchstwahrscheinlich angekündigt. Mortal Kombat 11 wurde ja wirklich auf den Game Awards angekündigt, indem es einen Award unterbrochen hat, wenn ihr euch erinnert.
Oh ja, stimmt. Sehr respektlos. War das nicht für bestes Driving Game?
Ja, irgendwie.
Ich glaube, man hat gerade Forza Horizon oder so im Hintergrund gesehen und dann hat Mortal Kombat das kaputt gemacht.
Ja. Naja, also ich weiß, dass man das als respektlos sehen kann. Ich fand es
irgendwie. Ich sehe es als sehr respektlos.
Ich fand's trotzdem lustig. Ich finde es illustriert perfekt die Einstellung der Game Awards zu Game Awards.
Absolut. Sie hätten warten müssen, bis sie den Award vergeben haben und dann hättest du so einen Cosplayer sie kommen
hätten,
müssen und den
Ich wollte gerade sagen, sie hätten den Presenter in Stücke reißen
exakt,
müssen.
Das exakt. Und dann vergeben sie den Preis einfach gar nicht und no one cares. das wäre doch toll gewesen. Ich habe noch mal einen Doppelbug im
Gepäck?
Im Gepäck, ja, für uns. Aus zwei Spielen, die sehr, sehr ähnlich sind und beide nächstes Jahr erscheinen sollen, nämlich Dead Space und The Callisto Protocol.
Yes.
Du hast einmal ein Remake des Original Dead Space-Spiels von EA. Wer entwickelt denn das nochmal? Wissen wir das? Wer Dead Space entwickelt?
War das nicht Motive?
Es war Motive. Ja, du hast völlig recht. Genau, es war EA Motive, die das Remake vom ersten Dead Space entwickeln. Und dann hast du The Callisto Protocol, was von einem, was von Glenn Schofield kommt. Und da sind auch mehrere Leute von ehemals Visceral dabei. Auch einige der Führungsriege sind da mit dabei. Glenn Schofield sagte, insgesamt 20, 30 Leute von Visceral und Sledgehammer Games, die jetzt da mit dran arbeiten, von insgesamt 150 Leuten. Das ist das Team, was er mit Krafton gegründet hat, also den Publishern und Machern von PUBG. Und dieses Spiel ist auch ein, das wusste ich bis gerade nicht, ein Teil der PUBG-Welt.
Wollte ich nämlich gerade sagen.
Ja, es ist halt so ein, ne, das ist halt Blödsinn, weil Glenn Schofield wollte einfach sein Dead Space-Spiel machen,
ist dann
aber zu Krafton gegangen und dann hat er gesagt, und wollte Krafton ihr Universe ausbauen. Dann hat Glenn Schofield gesagt, ja, was denn, wenn ihr einfach in der Zukunft dieses Dead Space-Spiel habt in eurem Universe? Jetzt okay, fein, dann haben wir jetzt halt Aliens.
Ich finde das so lustig, wie auch PUBG immer weiter wegging von diesem, also die sind ja wirklich gebeutelt von einem sehr dummen Namen. Player Unknowns Battlegrounds ist ja wirklich ein Scheißname.
Ja.
Und haben ja auch jetzt einen Weg gefunden, da so ein bisschen von wegzukommen. Aber ich fände es lustig, wenn dem nicht so wäre.
Heißt es nicht irgendwie PUBG Battlegrounds jetzt?
Ja, genau.
Oh, das ist so fucking dumm. PUBG Battlegrounds.
Also ich glaube, weil sie halt wollen, dass man einfach Battlegrounds sagt. So. Ich glaube, das ist die Motivation dahinter.
Auch, ja.
Aber ich fände es trotzdem lustig, wenn überall jetzt Player Unknowns davor stehen würde. Weißt du, wie so Tom Clancy's? Player Unknowns, The Callisto Protocol.
Ja, wirklich. Und Player Unknown sitzt da irgendwo in seiner Villa, denkt so, warum das? Das ist der neue Tom Clancy.
Ich habe das Szenario geschrieben.
Ja, aber tatsächlich bei Dead Space und bei Callisto Protocol freue ich mich deutlich mehr auf Callisto Protocol. Einfach, weil ich immer noch nicht so ganz verstehe, warum Dead Space geremaked werden muss. Also ich finde das cool, dass ich bin froh, dass was mit Dead Space gemacht wird. Ich glaube nicht, dass das ein Remake die richtige Herangehensweise für das Ding ist, weil das Spiel ist immer noch perfekt spielbar und richtig gut spielbar. Und da ist überhaupt gar keine Not am Manne, das zu remaken, außer dass du es noch mal ein bisschen cooler aussehen lassen, deutlich cooler aussehen lassen kannst.
Die Story ein bisschen cooler machen.
Schon, aber ich finde die gar nicht problematisch beim ersten Dead Space. Die Story vom ersten Dead Space finde ich voll solide, wie sie sich erzählt. Und der Twist Twist hat mich bekommen und es war nichts groß Krasses, aber ich finde, das muss es auch nicht sein.
Ich finde, du könntest halt, also ich glaube, die Unterhaltung haben wir schon mal so ein bisschen. Ich glaube, das Spannendste wäre, ein Remake zu machen, das nur zum Teil ein Remake ist und dann ein Setup macht für Sequels,
die in
eine andere Richtung gehen.
Genau, das hoffe ich
auch.
Dass du
so ein alternatives Dead Space-Universum aufbaust, das fände ich ziemlich cool, weil ich dann auch sagen würde, da hätte es auch ein HD-Remaster getan.
Ja.
Das Original noch so toll aussieht.
Du manövrierst dich halt auch sonst in so eine krasse Sackgasse. Weil was machst du denn, wenn du einfach ein straightes Remake machst? Machst du einfach ein straightes Remake zu Dead Space 2, okay? Und dann? Es ist halt, also du kannst ja auch nicht einfach
eben.
Diese
Situation wollen wir vermeiden.
Genau, exakt. Es wäre genauso, wie auch ein straightes Remake zu Dead Space zu machen und dann Dead Space 4.
Nee, ich glaube,
aber also, du kannst auch keinen Reboot mehr machen, weil du gerade erst noch ein Dead Space. Es ist
ich glaube, das Traditionelle wäre wirklich Dead Space, machst ein Remake, du guckst noch mal, wie beliebt das ist, und das ist so ein relativ geringes Risiko, was du damit eingehst. Und dann kannst du ein Dead Space 4 machen, wo du wirklich die Story fortsetzt. Und Isaac wird es dann wahrscheinlich gar nicht mehr
geben. Aber das ergibt keinen Sinn. Weil du kannst die Geschichte von Dead Space 3 literally nicht fortsetzen. Also,
naja,
ich will nicht zu sehr spoilern, aber die Welt ist literally untergegangen.
Ja, aber
das ist ja mein Punkt.
Das war
du musst
ja nur,
es rebooten, wenn du es
fortsetzen
willst.
Das war ja nur ein Traum von Isaac.
Es war wirklich kein Traum von Isaac. Die Welt ist wirklich extrem untergegangen am Ende von Dead Space.
Da findet man sicherlich Mittel und Wege. Oder man sagt einfach, Dead Space 3 war nicht Kanon. Man hatte, das finde ich mal schön. Wenn man im Nachhinein sagt, Dead Space 3 war ein Fehler, tut uns leid.
Dead Space 3 nochmal.
Dead Space 3, ja.
Ich warte immer noch drauf, dass sie das einfach mal machen. Ich fände das cool. Warum denn nicht?
Gab es noch nicht so richtig, ne?
Ich überlege, es gab es bestimmt mal. Falls ihr eine Idee habt, dass es das mal konkret gab, sagt es bitte. Aber mir fällt gerade konkret da nichts zu ein. Aber das sind all die Gründe, warum ich mich auf Dead Space zwar so ein bisschen freue, als jemand, der Dead Space sehr, sehr gerne mag, aber deutlich mehr noch auf Callisto Protocol. Ja,
ich freue mich auch auf beides eigentlich.
Ja, genau. Aber in Callisto Protocol steckt halt auch richtig Manpower drin, 150 Leute, die da dran machen. Es ist Next-Gen-exklusiv. Da soll richtig reingekloppt werden. Dieser erste Teaser-Trailer, der noch nicht viel gezeigt hat, sah aber erstmal im Prinzip cool aus. Und wenn sie das machen, was sie vorhaben zu machen, nämlich halt Dead Space einfach nochmal, aber in einem neuen Universum, mit einer neuen Geschichte, dann machen sie halt damit exakt das, was ich mir von Dead Space eigentlich gewünscht hätte. Deswegen freue ich mich ein bisschen mehr auf Callisto Protocol.
Darf ich eine Prediction machen?
Bitte.
Die werden beide nicht in diesem 2022 rauskommen.
Bei Dead Space bin ich auch sehr skeptisch.
Ich bin skeptischer bei Callisto
Protocol auch. Ja, doch, du hast schon recht. Du hast schon recht, ja. Da würde ich mich auch nicht wundern. Dafür haben wir jetzt noch so wenig. Wir haben noch kein Gameplay bei keinem von beiden gesehen. Willst du noch einen machen, Tom?
Nun gut, ich würde vielleicht mal so ein also es sind noch zu viele, als dass man das jetzt so runterbrechen könnte, aber es gibt halt wirklich noch einige. Es gibt zum Beispiel Sachen, von denen wir noch nicht so viel wissen, wo ich aber gespannt drauf bin, wie Redfall, dieses Vampir-Spiel von Microsoft, das noch kommen soll. Und
sieht lame aus, finde ich. Dieser Trailer hat mich nicht
Ja.
Kann ich mich nicht drauf freuen. Vier Spieler, Leute, die wie Vampire kämpfen.
Ja,
cool.
Genau, das ist halt die Frage, wie sehr wird es dann das so. Aber Szenario mag ich eigentlich. Und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen gespannt auf Starfield.
Ja, auf jeden Fall.
11.11.
11.11., da bin ich auch sehr gespannt drauf. Erste neue Skyrim IP. Erste neue, wie heißt das Studio denn? Bethesda. IP seit 25 Jahren. Die haben Skyrim und Elder Scrolls und Fallout gemacht und sonst gar nichts.
Und ihr letztes Spiel von wirklich dem Bethesda-Studio war Fallout 4. Das ist schon eine Weile her jetzt.
Und das fand ich gar nicht so gut.
Das haben wir 2016 oder so, hatte ich da mal so einen Review-Talk mit dir drüber gemacht. Ich mochte das ja tatsächlich ganz, also es war jetzt nicht
das verstehe
großartig,
aber also das kann ich nachvollziehen, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Das ist wirklich ein Mysterium für mich, wie Fallout so ankam, wie es ankam. Weil das kam mir nicht als ganz gut an, das kam als boah! Was hat das nochmal auf Metacritic? Fallout 4 hat habe ich falsch in Erinnerung. Ich dachte, das hätte nur mittlere 90er, hat eine 87, ist weniger, als ich gedacht hätte. Okay,
87 ist
nehme ich zurück.
Viel.
Ja, stimme ich zu. Aber hatte ich anders in Erinnerung. Nehme ich zurück. Ich glaube, das könnte ziemlich lahm werden. Ich
so
befürchte
wie alle Bethesda-Spiele.
Ja, ich befürchte, dass es sehr wenig diese Man hat so wilde Vorstellungen von einem möglichen Bethesda-Sci-Fi-Spiel. Das
genau,
ist
sie
so
haben
viel
noch
möglich.
Gar nichts gezeigt.
Richtig.
Wir haben wirklich diesen kurzen Teaser, der uns gar nichts sagt.
Ja.
Und es ist so deswegen kann man noch wortwörtlich nach den Sternen greifen und sich denken, okay, das wird alles Mögliche. Aber so hoch sind meine Erwartungen ja daran. Ich bin einfach nur wirklich interessiert, wie und ob Bethesda ihre eigene Spieletradition fortsetzen, weil die Lektion, die sie ziehen müssen, ist ja eigentlich immer nur, okay, unsere Spiele sind ein bisschen zu verbuggt. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung werden ihre Spiele ja immer gefeiert, also bis auf jetzt Fallout 76, wo gesagt wird, oh, Fallout 4 ist ja voll toll und kriegt gute Wertungen, Skyrim ist voll toll und kriegt gute Wertungen und unser Eins hat ja schon diverse ziemlich starke Kritikpunkte an diesen Spielen und ob die, ich frage mich, wie viel davon bei Bethesda ankommt, wie viel davon da ankommt, dass das auch vermieden wird in der Zukunft.
Der Erfolg gibt ihnen recht, muss man sagen.
Absolut.
Aber
selbst bei 76.
Ja, exakt. Ich stimme dir erstmal, also ich kann dir eigentlich nur in allem zustimmen, was du gesagt hast. Ich befürchte, ich glaube, ich kann nicht nach den Sternen greifen, sondern muss dann eher nach dem Staub greifen, weil ich befürchte, ich habe halt Angst vor dem Fallout 3-Moment, wo man erkennt, und das war bei Fallout 3 noch kein Problem für die allermeisten, für mich schon damals ein bisschen, aber wo man erkennt, oh, das ist einfach Elder Scrolls in XY. Weißt du? Weil
in Postapokalypse und jetzt.
Exakt. In Fallout 3 hast du richtig im Kopf, ach, das ist einfach Oblivion mit Waffen. Okay. Ja. Mhm. Und ich befürchte halt sehr, dass man bei Starfield, sobald man Gameplay sieht, oh, das ist Skyrim mit Sci-Fi. Und das hoffe ich halt nicht. Ich hoffe halt, dass es ein bisschen was hast du gesagt?
Das wäre hilarious.
Ja, ich befürchte es ganz konkret. Ich glaube nicht, dass das so unwahrscheinlich ist, aber ich hoffe es nicht.
So, hier habt ihr euren Charakter erstellt. Ihr könnt jetzt entweder mit eurem Laserbogen Feinde aus der Distanz kaputt machen.
Entkomme
oder
aus der Space-Kanalisation.
Mit eurem Schwert aus Vertanium-Stahl, das man nur auf Mond Xenos bekommt, eure Gegner im Nahkampf platt machen.
Ja.
Und eure Schläge berühren die Gegner nicht.
Ja. Meinst du, die haben gelernt, eine Geschichte zu erzählen? Das wäre was.
Nee, also das ist meine allergeringste Erwartung, dass da storytechnisch wirklich was drinsteckt.
Ist schon richtig so.
Sie haben halt immer mal wieder Szenarien und Quests, die tatsächlich cool sind. Also das gibt's ja in den Bethesda-Spielen. Aber so Hauptstory und so war ja wirklich, also doch, war immer ein Reinfall.
Ja, ja.
Ich musste gerade kurz überlegen, Oblivion Reinfall, Skyrim Reinfall, Fallout 3 Reinfall, Fallout 4 Reinfall. Mhm. Also es hat ja nie geklappt.
Nee.
Und deswegen glaube ich, dass jetzt auch nicht in Starfield ist. Brauche ich auch nicht unbedingt.
Nö,
weil die Spiele sind ja gefühlt darauf ausgelegt, nicht durchgespielt zu werden. Aber ich hoffe, dass im Setting und in den Charakteren ein bisschen was passiert.
Mhm, ich auch. Soll ich dann auch noch einbringen? Nö, ich würde sagen, dann können wir es doch eigentlich dabei belassen. Ich finde, Starfield ist eigentlich ein schöner Endpunkt für diese Most Wanted-Liste.
Ich kann ja mal einfach sagen, was noch so rauskommt, ja? So ein bisschen schnellfeuermäßig?
Mach mal. Ich habe auch noch, genau, dann kommen ja meine Spiele, die ich hier noch gestanden hätte.
Wäre noch, Baldur's Gate 3 kommt vielleicht noch raus. Bayonetta 3 kommt vielleicht noch raus im nächsten Jahr. Forspoken, Ghostwire Tokyo, Kirby and the Forgotten Land wird hoffentlich großartig. Breath of the Wild 2 kommt hoffentlich raus in dem Jahr. Little Devil Inside, finde ich, sah super aus. Multiversus, das Smash von Warner Brothers. River City Girl 2 habe ich mir sogar noch aufgeschrieben, weil ich das schon wieder vergessen hatte. Oder Somerville, dieses Spiel, an dem Inside mitarbeiten, was toll aussah. Oder Suicide Squad Kill the Justice League. Und Gotham Knights kommen auch noch raus. Bei dem einen bestimmt, bei dem anderen vielleicht.
Ja.
Aber gerade Suicide Squad bin ich tatsächlich sehr interessiert
dran. Ich bin auch sehr gespannt
drauf. Und Two Point Campus freue ich mich auch ein bisschen drauf.
Die ich hier noch stehen habe, sind Total War Warhammer 3 ganz unmittelbar, kommt bereits im Februar. Destiny 2 Witch Queen, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob ich da wirklich reingucken werde. Jetzt noch Stalker 2, was ja angeblich scheinbar wirklich dann im April kommt. Vielleicht, eventuell.
Das wäre sehr lustig, weil da könnte man dann sehr schön alte Clips von David und dir abspielen.
Ich wäre sehr überrascht, aber es scheint ja wirklich zu kommen. Saints Row im August, A Plague Tale Requiem, wo ich mich sehr drauf freue. Und ich freue mich auch weiterhin auf Hogwarts Legacy trotz J.K. Rowling und hoffe, dass sie da möglichst wenig Einfluss drauf hat. Und da hätten wir, glaube ich, dann auch alle Spiele von mir abgearbeitet. Sifu gibt's noch. Kommt auch am 8. Februar.
Ja, Sifu habe ich auch so. Das finde ich, sieht interessant aus, aber ich bin irgendwie nicht gehypt drauf in der Hinsicht.
Ja, also gehypt bin ich auch nicht so ganz dafür. Hat mir Absolver nicht gut genug gefallen, aber es sieht halt wirklich cool aus.
Es sieht super cool aus, das stimmt auf jeden Fall. Und sicherlich noch einige andere, die wir vergessen haben. Deswegen bitte auch da Ergänzungen, weil gerade im Indie-Bereich ist es zum Beispiel super schwer, da einen Überblick zu haben. Da finde ich auch immer sehr interessant, was David meist noch für Videos raushaut, wo er da mal den Überblick gibt, weil das ist einfach so viel. Aber selbst Also vor allem, eigentlich bin ich am interessiertesten, was bei den Game Awards dabei war, was wir jetzt nicht genannt
haben. Ja, wirklich. Ich glaube, bei den Game Awards wird aber auch einiges für 23 angekündigt. Wir haben ja jetzt.
Ja, oder so unbestimmte Zukunft.
So viel von dem, was halt schon angekündigt war, hat noch Potenzial, nach 23 zu rutschen, dass das, was jetzt noch angekündigt wird, ich sehr gut vorstellen kann, dass es sowieso erst 23 kommen kann. Deswegen vielleicht verpasst man im Endeffekt gar nicht so viel.
Ich hoffe, dass nichts mehr im Frühjahr rauskommt.
Man wäre jetzt schon echt dumm, muss ich sagen, wenn man da jetzt immer noch drauf bestehen würde, weil es ist wirklich kein Plan. Also im März könnte man noch ein, zwei Tage, glaube ich, finden, wenn man richtig groß ist, aber ansonsten ist es vorbei.
Ich fände hilarious, wenn wir irgendwann mal so eine Situation haben von so einem vollgepackten Release-Zeitraum und dann entscheidet sich Rockstar mittendrin. Übrigens, GTA 6, 26. Februar. Und du denkst dir so,
Oh nein,
und
oh
alle
nein.
anderen so,
wir meinten 23. Ja, genau.
Alle verschieben es ein Jahr.
Wir canceln. Unser Spiel ist gecancelt. Elden Ring kommt nicht.
Saints Row Entwickler so,
Ach Mann.
Ja, naja. Nee, das kommt erst 25 oder so.
Das wird, ja, frühestens. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns bei all unseren SupporterInnen. Das war Hooked on Topic Nummer 116 mit unseren Most Wanted Spielen für das Jahr 2022.
Und damit auch das letzte Hooked on Topic für 2021.
Gut, dass du sagst. Wir machen wie des Öfteren am Ende des Jahres eine kleine Weihnachtspause. Und weiter geht's dann nächstes Jahr hier an gewohnter Stelle mit Hooked on Topic und hoffentlich dann auch wieder mit euch.
Genau,
und
es kommt ja auch ein Jahresrückblicks-Podcast, wenn alles klappt, der euch die Lücke ein bisschen füllt. Deswegen müsst ihr da keine Angst haben. Ja, also das wissen wir jetzt gerade noch nicht, wie sehr es das füllt. Aber
ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Aber wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wir finden es dann demnächst heraus.
Genau.
Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss.